1:0 gewonnen gegen Bochum. Die Erleichterung war spürbar. Was drumherum aber passiert ist und was immer noch passiert rund um den VfL Wolfsburg und die, Eskalationsstufe, insbesondere was das Thema Ultras und auch Vereinsführung, Nachwirkungen des Marcel Schäfer-Bebens, wie es die Presse ja genannt hat, sollen wir jetzt besprechen hier im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero.
Ball geht über die Viererkette und Thiago Thomas läuft den Ball hinterher, kann den Ball tatsächlich mit der Hacke noch zu Riedle Baku bringen. Er ist im 16er, aber bringt den Ball unsauber wieder ins Zentrum. Aber Max Arnold hat nachgesetzt und wobei Jonas Winter
in den jetzt Zweiten... Jetzt kann er ihn machen! Er macht ihn! Und Jonas Wild ist den! Jonas Wild beendet seine Torflaute zum bestmöglichen Zeitpunkt der ersten Halbzeit, kurz vor Schluss mit einer Zufallsaktion, aber völlig egal. Gerannt, aussichtslos eigentlich schon hinterher, kann mit der Hacke den Ball im Spiel halten und dann ist es Riedle Baku, der den Ball zuerst in die Mitte bringt, Wind nicht erwischt, aber dann über Umwege unseren dänischen Knipser irgendwie versorgen kann, dann setzt er sich durch, nimmt den Ball an und haut ihn mit links, rechts, unten rein und Holger, das ist doch das, was wir hier gebraucht haben.
Ja, das war er, der erlösende Treffer zum 1:0. Jonas Wind nach gefühlten 250 Millionen Jahren wieder mal eingenetzt und das Spiel entschieden tatsächlich auch. War natürlich ein Stück weit eine Nervenschlacht, kein schönes Spiel, kein Champagnerfußball, so hat es, glaube ich, Kuhn Castells ausgedrückt, logischerweise. Werden wir natürlich hier besprechen im Wölferadio, aber nur kurz, weil die Ereignisse drumherum fast noch interessanter und fast noch wichtiger, aber macht man gar nicht sagen, also geht hier um den Klassenerhalt und wir haben noch ganz viele andere Baustellen. Das werden wir natürlich hier aufarbeiten. Und es gibt keinen idealeren als der, jetzt denjenigen, der dem der Dienstplan das beschieden hat, dass er wahrscheinlich die beiden wichtigsten Spiele in dieser Saison kommentieren darf, am vergangenen Samstag gegen Bochum und am kommenden Samstag gegen Freiburg. Wölferadio Arena Live-Kollege Tim Schulze ist zu Gast. Guten Tag.
Ja, moin Lenny. Ne? Da brach einmal die Stimme und dann war es geschehen.
wie ging es denn dir da? Also ich hab ja teilweise dich beobachten können. Du hast ja den Großteil des Spiels hinten raus auch im Stehen zugebracht.
Ja, es war genauso nervenaufreibend, würde ich mal sagen, wie es auch vorher feststand. Also was da auf dem Spiel steht und stand, ist sicherlich allen Beteiligten klar. Und genauso war auch der Ablauf. Extrem spannend. Natürlich haben wir es wieder nicht geschafft, mal zwei Tore zu schießen, um irgendwie das Gemüt ein bisschen zu beruhigen, sondern da mussten wir dann durch die ganze Ochsentour machen. Ja, und am Ende, muss ich sagen, war ich echt platt. Und die Mannschaft hat entsprechend gefeiert. Auch das Tor kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Und uns ging es genauso.
Ja, also klar, das gefeiert, das ist, glaube ich, klar. Mehr ist es aber auch nicht. Da, ich habe öfter mal auch ins Gesicht dann gucken können von Holger Ballwanz. An dem sind die letzten Wochen auch nicht spurlos vorübergegangen, möchte ich mal sagen. Ja, aber das ist dann schon mal ein Wort. Also ihr musstet da beide, ordentlich durch schwierige Zeiten gehen während dieses Spiels, glaube ich.
Ja, es gab so ein paar Offs und Ups irgendwie. Es sah auch am Anfang, fand ich, nicht so gut aus, dass man dachte, okay, das kriegen wir irgendwie hin. Ich erinnere da direkt mal an diese Aktion von Perwan. Ich glaube, in der ersten Minute war es, wo er den Ball nicht richtig stoppt. Also da war, glaube ich, relativ offen zu sehen, dass es um eine Menge ging. Ja, und weiß ich nicht, bei mir sind auch ein paar graue Haare mehr gewachsen. Ich glaube, das kann man im Spiegel ganz gut sehen.
Gut, am Ende, glaube ich, kann man es unterschreiben mit dem Aspekt, Hauptsache gewonnen.
Ja, also, ja scheißegal.
Fragt keiner mehr nach. Und ich hatte ja hinterher noch die Gelegenheit in der Mixzone mit dem einen oder anderen Spieler oder auch mit Sportdirektor oder was ist er jetzt eigentlich? Irgendwas zwischen Sportdirektor und Geschäftsführer dazwischen, Sebastian Schinzi-Lords, da Kontakt aufzunehmen. Und gerade an Sebastian Schinzi-Lords hat man gesehen, auch da sind die Tage jetzt nicht spurlos dran vorübergegangen. Sah jetzt nicht aus, als hätte er viel Schlaf gekriegt in der jüngsten Vergangenheit, was ja auch ein Stück weit verständlich ist. Und wie er die ganze Situation momentan einordnet, das hören wir uns jetzt mal kurz an.
Ja, das war sicherlich eine sehr, sehr intensive Woche nach den Ereignissen, das ist klar. Und ich glaube, es war jetzt auch wichtig, in dieser Woche die Reihen zu schließen. Und zwar mit allen beteiligten Gruppen. Insofern ist es da, glaube ich, auch wertvoll, immer in den Dialog zu gehen. Und egal, was vorher war, nochmal die Reihen zu schließen für die letzten 5 Spiele. Also im Moment jetzt noch 4, aber vor dem Spiel für die letzten 5 Spiele. Das haben wir getan und ich glaube, das hat man heute auch gespürt. Das hat man auf dem Platz gespürt, das hat man draußen gespürt und so muss es in den letzten 4 Spielen dann auch weitergehen. Die Unterstützung ist über die ganze Saison schon gut und natürlich gab es hier und da mal enttäuschte Fans, weil natürlich unsere Performance auch nicht gut war, aber wir haben heute bzw. in der letzten Woche darauf hingearbeitet, um eben diese Atmosphäre heute nochmal zu kreieren und ich glaube, alle haben sich dafür für ihre Mühen belohnt.
Ja, Sebastian Schinzilords muss natürlich jetzt da eine Menge auffangen, letztendlich auch zusammen mit Ralf Hasenhüttl. Wie schätzt du das momentan ein? Fangen wir mal mit dem Trainer an, der natürlich auch nebenbei eigentlich noch eine Mannschaft coachen muss sozusagen. Und da jetzt aber in die Kaderplanung einzusteigen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach.
Ja, ich beziehe mich da mal so ein bisschen auf die öffentliche Aussage von Hasenhüttl. Er sagte ja, dass das Tagesgeschäft so anstrengend und so zeitintensiv ist, dass man eigentlich kaum Möglichkeiten hat, noch Dinge parallel irgendwie vorzubereiten. Ist ja auch klar, gerade in der Situation, wo du neu in den Verein kommst und dann, ich sag mal, etwas vorgeworfen bekommst, was du ja so überhaupt nicht geplant hast, ist er natürlich extrem professionell geblieben und sagte, ja, dass unabhängig von der Entscheidung jetzt im Wechsel der Geschäftsführung hätte er den Job auch angenommen. Gut, das hoffen wir, glauben wir ihm natürlich jetzt mal, denn er ist natürlich auch Profi und hat in England entsprechend die Posten belegt. Das ist sicherlich von Vorteil. Ja, aber wie sich das jetzt genau ausdifferenziert, dann auch in der Führung, ist, glaube ich, ja, eine Art Vakuum zu spüren. Wissen tun wir es natürlich nicht, ist auch klar, sondern wir können einfach nur hoffen, und das ist ja das, was im Endeffekt über allem steht, dass wir irgendwie diese Klasse halten. So, das sollte das Allerwichtigste sein. Und ja, medial gab es ja dann auch so ein bisschen Geschriebse, Schinzilords würde nicht mehr auf dieser Position bleiben. Es werden diverse Säue irgendwie durchs Dorf getrieben, von allen Seiten. Ja, und da irgendwie was Konkretes abzuleiten, ist, glaube ich, extrem schwer.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das ist ja auch das, was gerade dann auch medial durchs Dorf getrieben wird, insbesondere was das Thema angeht, wie die gesamte Situation im Verein bewertet wird. Da ist ja öfter mal von völligem Neuanfang die Rede. Wie gesagt, kommen wir gleich noch mal drauf. Und würde aber zumindest das Spiel noch abrunden, in Anführungsstrichen, denn vor Mikrofon bei uns bei Wölfer Radio Arena Live war dann auch noch Jonas Wind, der Torschütze, und dann auch noch Maxence Lacroix, der gut Deutsch spricht inzwischen, fand ich. Da hören wir jetzt auch nochmal rein in die beiden O-Töne. Insbesondere, was auch sich durch den Trainerwechsel in der Mannschaft ein Stück weit getan hat. Hören wir mal rein.
Das ist eine andere Mentalität. Mhm. Und ich denke, diese Mentalität, diese Fußballmentalität mit Wolfsburg ist gut für uns, weil wir mit Oliver Glasner, wir haben gut gemacht. Und es ist ein bisschen die gleiche Fußball. So, ja, ich denke, das ist der Unterricht. Und weißt du, mit Kovac, wir haben sehr gut gemacht das erste Jahr, wenn er war da. Und war auch ein bisschen schwierig für ihn, weil wir haben viel Fehler gemacht, wie ich dann gesagt habe. Wir haben viel Fehler gemacht. Und ja, das ist Fußball. Ja. Das ist ein guter Tipp. So, wenn du nicht eine gute Relation mit deinen Leuten, du sprichst nicht, aber mit Nico, ich habe eine gute. Ist ein guter Mensch.
Ich denke, wir wissen alle, welche Situation wir sind in. Und ja, so heute war ein wichtiger Tag und die Fans war super. Und wir haben 3 Punkte und wir haben 4 Spiele zurück. Und ja, ich glaube, wir müssen 1 oder 2 Spiele mehr gewinnen. Und heute war ein guter Schritt. Und ja, nächstes Mal Freiburg, das ist schwierig, aber wir probieren zu gewinnen.
Ja, Jonas Wind, Maxence Lacroix, wie hast du die Leistung der beiden gesehen?
Also ich glaube, Jonas hat endlich mal wieder dieses eine Spiel gemacht, was ihm gut getan hat. Ist ja oft eher durch Vorlagen aufgefallen oder auch durch viele Laufwege. Also genau das, was du als Trainer irgendwie so ein bisschen verlangst, aber wofür du ja eigentlich nicht auf dem Platz stehst, sondern du willst ja die Spiele entscheiden, Tore machen. Das hat er endlich wieder gemacht. Und Maxence fand ich eigentlich ziemlich stabil und ist eigentlich ja auch unser bester Innenverteidiger, wenn man es mal runterbricht, gerade auch mit seinem Tempo, gerade jetzt auch mit seiner doch hohen Erfahrung im jüngeren Alter ist der jemand, den ich zumindest immer auf dem Platz sehen möchte bei uns. Der dann auch entsprechend die Binde bekommen von Max Arnold, als er den Platz verlassen hat. Also da spricht seine Wichtigkeit, glaube ich, ja, qua Amt auch schon aus ihm heraus. Und ich bin der Meinung, dass die beiden eigentlich immer auf dem Platz stehen müssen und dass du da eine Formation oder eine Aufstellung finden musst, die dem Rechnung trägt.
Ja, Ralf Hasenhüttl hat vor dem Spiel gesagt, auch nach dem 0-3 gegen Leipzig, er weiß, auf wen er sich verlassen kann, auf welche Spieler sozusagen. Das hat sich jetzt rauskristallisiert. Das heißt ja weniger im Umkehrschluss das, was da auf dem Platz steht, sondern eher, was nicht auf dem Platz steht in dem Sinne. Also fangen wir mal bei sehr prominenten Opfern an, ja, die da keine Rolle spielen im Moment. Zum Beispiel auf der Außenverteidigerposition mit Joachim Mehle, ja, der ja eigentlich noch zu den besseren Performern gehört hat in dem Sinne. Gehen wir weiter zu einem Lovro Mayer, der offensichtlich nicht die Eigenschaften mitbringt, ja, um da entsprechend, ja, ich sag mal, den VfL im Abstiegskampf so zu vertreten, wie Hasenhüttl sich das vorträgt. Und da gibt es ja noch so ein paar. Da wird eher ein Saar eingewechselt, ja, was das angeht. Ein Czerny spielt gar keine Rolle mehr, war gar nicht mehr im Kader. Ein Kaminski auch mehr oder weniger außen vor. Das sind ja alles so Aspekte, die auf was hindeuten, Tim. Auf was denn?
Ja, ist schon, glaube ich, eine Klatsche, die du da erstmal kriegst, ne? Also du gehst jetzt, glaube ich, davon aus, dass die Aufopferungsbereitschaft vielleicht nicht entsprechend war, so wie sich der Trainer das vorgestellt hat. Ich glaube, dass da noch ein paar mehr Aspekte dazugehören. Wir haben auf der einen Seite einen sehr großen Kader, das wird ja auch immer wieder bemängelt, der vielleicht auch eher fürs europäische Geschäft ausgerichtet war. Das haben wir, wie wir alle uns noch daran erinnern können, am letzten Spieltag verpasst. So, dann hast du eben diese Größe, hast dich entsprechend auch verstärkt, wolltest die spielerischen Ansätze in den Vordergrund stellen. Ja, und das ist jetzt eben genau das, was Castells mit dem Nicht-Champagner-Fußball beschreiben möchte. Da geht es um andere Qualitäten. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft das aber akzeptiert, zumindest jetzt. Und ich habe auch das Gefühl, dass zumindest zwischen den Zeilen Hasenhüttl das so ein bisschen auch moderiert hat, dass die Leute, die jetzt eben außen vor sind, das sind ja genau die Härtefälle, die du gerade genannt hast, dass die wieder reinkommen, wenn die Situation sich ein bisschen beruhigt hat. Ja, jetzt hat er zweimal gewonnen aus 4 Spielen. Wir haben vorher sehr lange auf Siege warten müssen. Das heißt, diese Marschroute scheint zu funktionieren. Soweit sind wir natürlich noch nicht, um das abschließend bewerten zu können. Aber ich würde eher sagen, dass man alles diesem Ziel unterordnet. Und wenn du eben als Spieler entsprechend die Nachricht bekommst, ja, es reicht einfach gerade nicht, dann hast du das natürlich zu akzeptieren.
Ja, na gut, was bleibt dir noch anders übrig, wenn der Trainer sagt, du spielst nicht?
Naja, stumm machen, ne? Stumm machen, haben wir ja auch schon öfter erlebt.
Ja, gut, du weißt ja nicht. Ja, das stimmt. Wie gesagt, wirklich, also das, klar, sowas geht natürlich dann auch. Aber am Ende muss man auch ganz ehrlich konstatieren, mehr als die 3 Punkte und der, ich sage jetzt mal dann am Ende, glückliche Sieg, grundsätzlich war es dann aber auch nicht. Nee. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass allen auch weiterhin klar wird, ich habe das in der Mixzone auch so festgestellt, da überwog die Erleichterung dem, ich sag mal, wir müssen jetzt aber weiterkämpfen, doch deutlich, so nach dem Motto. Also ich will jetzt nicht sagen, da dachte ihr, denkt ihr, wir sind da jetzt durch, so ungefähr, was das angeht, sondern man war eher fröhlich, dass man jetzt gewonnen hat, an zu sagen, ach, wir haben noch gar nichts erreicht, wir müssen jetzt dranbleiben. Das war so ein ganz krasser Unterschied zu Maximilian Arnolds Interview dann bei Sky, der ja wirklich sehr kämpferisch da auch aufgetreten ist. Also ich hoffe natürlich dann letztendlich, dass die gesamte Mannschaft das irgendwie verinnerlicht hat und dann jetzt, okay, jetzt das Bochum-Spiel haben wir zwar gewonnen, aber das heißt in dem Sinne noch gar nichts. Ja, in dem Sinne. Und ich hoffe, das setzt sich auch fest, dann auch für die letzten Spiele, dass da weiter Gas gegeben wird, weil die Zahlen, wenn man da mal drauf schaut. Ja, also es ist nicht so, dass ich, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass das 1-0 für uns ausgegangen ist, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Ne? Also Bochum 13-9 Torschüsse mehr gelaufen im Spiel. Wir mit einer unterirdischen Passquote von 68%. Bochum mit mehr gewonnenen Zweikämpfen und wahrscheinlich auch wegen des Rückstandes damit mehr Ballbesitz. So, das ist für ein Heimspiel, und symptomatisch war ja die Szene da kurz zum Schluss, wo sich da Saar und Paredes da an der Eckfahne eingeigelt haben. Ja, also sorry, das sind alles Sachen, das machst du, wenn du die Hosen voll hast, aus meiner Sicht. Wie siehst du das?
Ja, es hatte so ein bisschen Endspielcharakter, irgendwie hatte ich das Gefühl, und da ging es irgendwie darum, das einfach über die Zeit zu bringen. Ich bin mir ein bisschen unsicher, ob ich da in die gleiche Kerbe haue wie du. Ich finde, auf der einen Seite natürlich ist der Anspruch ein ganz anderer. Und auch die Spieler, die wir gerade aufgezählt haben, die stehen für einen anderen Fußball. Die sind auch in der Lage, einen anderen Fußball zu spielen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das haben sie teilweise schon gezeigt. Und ich glaube, auch auf individueller Ebene ist das unstrittig. Ich glaube aber, es ist falsch, sich jetzt irgendwelche hoffnungsvollen Illusionen darüber zu machen, dass unser Spiel jetzt auf einmal total super werden sollte. Ich glaube, dass man in Ansätzen die Ideen schon erkennt, wie wir hinten rausspielen wollen, wie wir nach vorne kommen wollen, wie die Besetzung entsprechend ist, glaube ich. Das kann man an der einen oder anderen Stelle schon ganz gut sehen. Kommt natürlich auch immer auf den Gegner drauf an. Aber ja, es gilt eigentlich nur, das jetzt noch irgendwie rumzukriegen, was du gerade gesagt hattest. Nämlich, ist der Mannschaft klar, worum es geht? Klar hat sich unsere Ausgangslage jetzt verbessert und ich finde es auch völlig in Ordnung, das zu feiern, weil da so unfassbar viel Druck drauf war. Jetzt hat man aber ziemlich viele Mannschaften hinter sich gebracht. Das ist natürlich schon mal gut. Ja, und man muss jetzt einfach diesen Weg weitergehen, finde ich. Denn er scheint zumindest, was die Punkte angeht, irgendwie erfolgsversprechend zu sein. Auch die Freiburger haben jetzt nicht den perfekten Lauf gehabt, haben auch nur 1-1 gespielt gegen Mainz. Also da müssen wir jetzt irgendwie auflaufen und was mitnehmen. Und um nichts anderes geht es aus meiner Meinung. Und wie, ist eigentlich völlig egal.
Ja, wie, so sah es dann auch aus. Wie ist dann völlig egal.
Hinten ja, raus. Das ist dann so.
Das ist dann so. Macht dir irgendwas Hoffnung, und damit würde ich dann gerne den sportlichen Teil auch abschließen für heute. Macht dir irgendwas Hoffnung für die letzten Spiele, dass das sich ein Stück weit noch verbessert? Also dass noch ein bisschen mehr Hasenhüttel-Fußball, weil so eine richtige Spielidee habe ich über weite Strecken des Spiels jetzt auch nicht gesehen, wie man so Bochum auch tatsächlich bespielen wollte, in Anführungsstrichen. Was macht dir denn Hoffnung, dass da noch ein bisschen mehr Hasenhüttel-Fußball passiert?
Ich hoffe einfach, dass wir mit diesem Erfolgserlebnis vielleicht eine Konsequenz vom Tor wiederherstellen können. Denn es gab durchaus einige Situationen, die vielleicht mit mehr Selbstsicherheit zum Erfolg geführt hätten. Ich erinnere da an die beiden Konter. Einmal, wo Behrens ja nicht glücklich aussah, als er den Ball mitnehmen wollte. Da war natürlich viel mehr drin. Dann gab es noch eine Chance von Kaminski in der zweiten Halbzeit, wo er auch auf und davon war. Und in einer vielleicht besseren Verfassung hat er den dann auch schon mal irgendwie versenkt. Dann gab es die Chance von Thomas, der relativ frei zum Schuss gekommen war. Entsprechend das Tor von Wind natürlich und noch so ein paar Kleinigkeiten, wie wir schnell vors Tor gekommen sind. Also da greife ich mich gerne an jeden Strohhalm, dass diese Aktion irgendwie zum Erfolg führen können. Ja, und auch, dass die Mannschaft als Einheit weiterhin auftritt, ist, glaube ich, etwas, was nicht hoch genug zu bewerten ist. Gerade auch, wie das Tor gefeiert wurde von der Mannschaft. Da sind alle hingelaufen, alle haben sich gefreut, die Bank ist aufgesprungen. Also das zeigt mir, dass es den Spielern nicht egal ist. Und das ist natürlich die halbe Miete jetzt, gerade wenn es dann auch in die letzten vier Spiele geht.
Ja, also das war ja tatsächlich so, als hättest du irgendwie einen Titel gewonnen nach Schlusspfiff. Die entsprechenden, also die Gesichter haben Bände gesprochen, wollte ich mal sagen. Ja, also das ist so. Und am Ende, können wir einfach nur hoffen, dass Maximilian Arnold recht behält und sagt, hoffentlich ist diese Kack-Saison bald vorbei. Und das ist halt so ein bisschen der Punkt. Es ist nicht nur eine Kack-Saison, weil es sportlich nicht läuft. Und weil wir mit Marcel Schäfer eine der bedeutendsten Identifikationsfiguren verloren haben, die dieser Club jemals hatte. Es ist deswegen auch eine Scheißsaison, und damit gleite ich jetzt mal ganz unelegant rüber zu dem, was da sonst noch drauf oder so momentan passiert, rund um die Wolfsburger Fanszene, rund um das Umfeld, wie der VfL Wolfsburg auch abseits des Platzes agiert im Moment. Und wie sage ich es jetzt am besten? Also ich habe ja schon gesagt, es ist schon eine Kacksaison aus Grund von sportlichen Gründen. Es ist das, was auch noch passiert ist, auch Kacke. Fällt mir jetzt auch kein Wort
letztendlich
ein. Ich sag's halt, was soll ich drum herum reden? Also es ist nicht nachvollziehbar in ganz vielen Fällen, da kommen wir jetzt da sicherlich auch nochmal on Detail drauf, was da gerade passiert. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich schaue mitunter fassungslos auf das, was beim VfL Wolfsburg und drumherum sich momentan abspielt. Wie geht's dir damit, bevor wir jetzt dann in Medias Res gehen?
Ja, ich glaube, ich schließe mich da an. Man macht sich Fässer auf, die zu dieser Situation überhaupt nicht passen, sondern die das Ganze noch verschlimmern, die unabhängig davon, welche Gründe da jetzt zugrunde liegen, einfach in der Kommunikation sehr schwierig sind, nachvollziehen zu können, wo auch gewisse Entscheidungen, zu welchem Zeitpunkt man was sagt, schwierig nachzuvollziehen sind und die eben, und das glaube ich, ist das, was dann am Ende da irgendwie auch bei rumkommt, dass die Masse der Leute nicht Einsicht erhält in das, was dort passiert, sondern eigentlich nur eher ja, mit Fragezeichen versehen wird. Da werden aus meiner Sicht Stellvertreterdiskussionen geführt, gerade auch was Pyrotechnik angeht etc. Ja, und das führt irgendwie nicht dahin, dass man diesen Konflikt, der ja offensichtlich besteht, dass der gelöst wird, sondern dass es eigentlich nur irgendwie weiter verschlimmert wird.
Ja, und wie gesagt, wir gehen da jetzt ein bisschen genauer drauf ein. Also beim Spiel gegen Bochum hat die aktive Fanszene entsprechend agiert und auch reagiert auf die Ereignisse in den vergangenen Tagen beim VfL Wolfsburg und das Ganze ja fast künstlerisch oder poetisch überschrieben mit: Wenn der Nebel sich verzieht, kommt die Wahrheit ans Licht, oder wie es so schön heißt, kommt die Wahrheit raus. Am Ende des Tages ist es so, dass dann die von dir angesprochenen Pyrotechniken und Rauchbomben gezündet wurden. Als der Nebel sich dann auch verzog, konnte man Plakate lesen, über die ich mit dir jetzt gerne dann auch sprechen möchte. Und was sich dahinter auch verbirgt. Also wie gesagt, die nach dem unrühmlichen Abgang von Marcel Schäfer hat sich da, glaube ich, eine ganze Menge entladen, was sich auch über Jahre wahrscheinlich aufgestaut hat, weil das sind ja keine Sachen, die da, ich sag mal jetzt nur auf die letzten 3 Wochen irgendwie zurückzuführen sind, sondern da gibt es ein paar andere Sachen, die da noch offensichtlich eine Rolle spielen. Gehen wir die dort gemachten Vorwürfe einfach mal durch, der Reihe nach. Ich habe es jetzt mir von links nach rechts mir mal aufgerufen. Da steht drinne: fanfremde Geschäftsführung. Das heißt, die Geschäftsführung besteht aus 3 Personen beim VfL Wolfsburg. Marcel Schäfer ist nicht mehr da, eine Position ist vakant, wird jetzt ein Nachfolger gesucht. Das heißt, ein Pauschalurteil über wie die Geschäftsführung des VfL Wolfsburg wahrgenommen wird von der aktiven Fanszene in dem Fall. Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, um da nochmal das so ein bisschen einzuordnen, geht es, glaube ich, darum, dass man das Gefühl hat, dass Gespräche nicht mehr stattfinden. Ich glaube, so ist das zu lesen. Wenn man sagt, dass eine Geschäftsführung fanfremd agiert, dann scheint sie ja Entscheidungen zu treffen, die mit den Meinungen oder Wünschen der Fans konterkarieren. So, das ist aus meiner Sicht genau das. Und man hat eben jetzt, es ist ja auch interessant, zu welchem Zeitpunkt das geschieht, natürlich jemanden verloren in der Geschäftsführung, der genau das verkörpert hat. Und wo man das Gefühl hatte, das ist jemand, der ansprechbar ist, der die Dinge hört. Also von Marcel Schäfer rede ich jetzt natürlich, der darauf eingeht, der die Dinge ernst nimmt und der jetzt entgegen seiner eigenen Ankündigung, man möchte die Wagenburg-Mentalität, das haben wir alles angesprochen, man braucht Kontinuität etc., eben so handelt, dass er dass er das nicht mehr so sieht scheinbar, sondern dass er eben einen Wechsel vollziehen möchte. Unabhängig davon, wie das jetzt zu bewerten ist, dass das ja auch einfach für uns total schwer nachzuvollziehen ist, aus welchen Gründen da was passiert, scheint genau das eben angeprangert zu werden. So, das ist meiner Sicht genau das, worum es geht.
Ja, also bei anderen, und das Wölferadio rühmt sich ja damit auch durchaus ausführlich auch mal über Themen letztendlich auch zu sprechen. Bei anderen, ich sag mal jetzt mal Medien, nennt sich sowas Faktencheck. Ja, also nach dem Motto, was ist jetzt hier bei fanfremde Geschäftsführung? Was ist damit gemeint? Also wenn es darum geht, du hast ja angesprochen, dass man nicht miteinander redet in dem Sinne. Also das ist ja auch heute auch, glaube ich, nochmal in dem Interview, Zeitungsinterview geäußert worden. Also es gibt ja schon Formate. Also es ist jetzt nicht so, dass die nicht mit den Fans reden. Ja, in dem Zusammenhang. Ich glaube, es geht eher in die Richtung, wo du sagst, dass das, was da sozusagen ankommt, oder die Erwartungshaltung nach dem Motto, denn wenn ihr schon mit uns redet und unsere Meinung wissen wollt, und das hat ja rein von den Fakten her stattgefunden. Also wir haben schon miteinander geredet, auch in der Vergangenheit immer wieder und auch regelmäßig, dass es da Termine gab, wo entsprechend sich ausgetauscht worden ist. Das Format des Fanrates ist ja soweit bekannt, wo unter anderem auch die Ultras mit drin sitzen oder auch Vertreter der aktiven Fanszene und wo dann auch regelmäßig mit der Geschäftsführung gesprochen worden ist. Was ich mir vorstellen kann, ist das, was da besprochen worden ist und was da an Ergebnissen rauskommt, dass das nicht gefallen hat und dass man das dann als fanfremd interpretiert.
Ja, klar, das wäre dann die andere Lesart. Die Frage ist ja aber auch, reichen diese Gespräche aus, um wirklich da sich auszutauschen? Ist das kontinuierlich? Werden die Ergebnisse von beiden Seiten irgendwie so angenommen, dass das auch gehalten wird, wenn man, ja, ich sag mal, in eine Verhandlung tritt, dann muss man, also spreche jetzt natürlich über beide Seiten, irgendwie etwas anbieten. Dann muss man auch entsprechend vielleicht Deals machen, dann muss man sich einigen, dann muss man vielleicht auch etwas, was man selber jetzt gar nicht so als wichtig erachtet, der anderen Partei zugestehen. Und das ist, glaube ich, auch noch etwas.
Das ist hochpolitisch, was du gerade sagst.
Ja, natürlich. Sicherlich ist das politisch. Ja. Und es, ja, Sportpolitik etc., das ist, finde ich, genau das, worum es geht, weil es ja im Endeffekt um die Kultur dahinter, weil es die betrifft, das soziale Umfeld natürlich und um die Kultur des Fandaseins. Und die ist vielschichtig und die ist auch traditionsreich. Und ich glaube, das ist das, was man im Hinterkopf behalten sollte.
Also in dem Fall habe ich halt den Eindruck, es sind zwei unterschiedliche Dinge gemeint. Und wie so oft redet man da gerne vielleicht auch aneinander vorbei, ja, so nach dem Motto, dass die eine Seite sagt, wir sind doch so fannah, wie es nur irgendwie geht und machen doch alles, insbesondere auch von Seiten der Geschäftsführung. Und die andere Seite meint das aber genau gar nicht oder nimmt das als, ja, das okay, das ist dann selbstverständlich, was die machen, aber wir sind eigentlich auf eine ganz andere Sache aus, in dem Sinne, was wir darunter verstehen. Also es ist so ein bisschen eine Definitionsfrage, was beide Seiten unter dem Thema Fannähe, weil das ist ja das Gegenteil von Fanfremd, offensichtlich verstehen.
Ja, und wenn man sich mal anschaut, und da reicht ja eigentlich ein Blick auf die VfL-Website, was von Seiten des Vereins passiert, habe ich mir den Spaß auch mal gemacht, das mal eben aufgerufen hier. Ja, da wird das schon auch relativ weit nach vorne gestellt. Aktion beim Tagestreff für wohnungslose Menschen in Wolfsburg. Was machen wir mit Recyclingfragen, mit dem Plexiglas? Das sind jetzt kleine Beispiele, ne, die der VfL natürlich hervorhebt. Und ja, offensichtlich reicht das nicht. Und es geht eben nicht um die Themen, die für die aktive Fanszene entsprechend wichtig ist. Und da gab es ja auch nochmal das Statement, ja, wo nochmal länger erklärt wurde, dass eben Name, Logo, die Farben, der Fanshop etc., dass das vor allen Dingen die Bereiche sind, um die es dann geht.
Mhm. Und da leiten wir dann einmal, auf das Schreiben kommen wir gleich auch nochmal, aber erstmal auf die Plakate, um das sozusagen nochmal ordentlich abzuarbeiten. Das nächste Plakat ist Seelenloser Plastikclub. Jetzt könnte ich sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, die dieses Plakat da gemacht haben und sich auch, ja, sag ich mal, da in die Kurve stellen und anfeuern und so weiter, dass die sich Teil eines seelenlosen Plastikclubs sehen, weil sonst würden die sich da, glaube ich, nicht engagieren über so viele Jahre. Ist das eine reine Frustgeschichte? Weil auch ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich durch so ein Plakat persönlich mit dem, was ich hier so treibe die letzten Jahre, angepisst. Ich engagiere mich nicht für einen seelenlosen Plastikclub und den allen und versuche allen entgegenzutreten, ja, die das seit Jahren von uns behaupten, weil ich habe so viel Emotionen mitbekommen in den vergangenen Jahren auf so vielen Ebenen, auf Fanebene, auf Mannschaftsebene, auf, ja, auf Vereinsebene, verantwortlichen Ebene und so weiter und so fort, dass ich das, dieses Plakat entweder nur verstehen kann, wenn das absolut Ausdruck von Frust ist, ja, so nach dem Motto, dass man so gesehen werden könnte, aber gar nicht so gesehen werden möchte, oder aber völlig hirnrissig finde. Wie geht's dir damit?
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich finde, oder ich interpretiere es so, als dass es diese Sicht von außen darstellt und gar nicht die eigene Meinung darüber, dass das, was wir jetzt hier als Fans seit Jahren machen, seelenlos sei, das glaube ich nicht, sondern es ist eher so eine ironische Selbstkritik, denke ich, die die Forderungen, die ja noch auf den anderen Bannern stehen, unterstreichen soll, dass das im Endeffekt das ist, was am Ende dabei rauskommt und vielleicht auch der Status quo ist von Seiten der Geschäftsführung oder der Vereinsführung, ne? Dass das im Endeffekt deutschlandweit ja auch oft für Kritik sorgt, da sind unterschiedliche Bereiche jetzt gemeint, da hast du einmal die 50+1 Ausnahme etc., den Geldgeber im Rücken und dass ja alle eigentlich nur irgendwelche Lemminge seien, die da hinterher rennen, dass dem nicht so ist, dass wir eben genau die gleiche, ja, Liebe für unseren Verein empfinden wie andere Fans, ist natürlich selbstverständlich, aber von außen wird das ja gerne mal in Frage gestellt und ich glaube, dass man sich damit erhofft, dass man ja gewisse Entscheidungen auch öffentlichkeitswirksam so gestalten kann, dass sie eben zu diesem Imagewandel führen und der dann auch von außen entsprechend wahrgenommen wird.
Ja, nehmen wir das nächste Plakat da mal mit rein, weil du es angesprochen hast, 50+1, ungleicher Wettbewerb. Ich gehe mal davon aus, dass das damit gemeint ist und dass man als Signal das auch nach außen an andere Fanszenen entsprechend spiegeln möchte, dass man das selber kritisch sieht, ein Stück weit.
Das denke ich auch. Und man hat ja jetzt gerade auch einen Verein mit Hoffenheim, die ja eben dieses Rad zurückgedreht haben. Das ist jetzt auch offiziell, dass die Stimmmehrheit eben wieder den dem e.V. übergeben wurde. Auch da konnte man jetzt lesen, gibt es noch einige Schwierigkeiten in der Geschäftsführung. Also das scheint auch nicht alles so sauber abzulaufen. Aber wäre ja vielleicht mal ganz interessant zu beobachten, wie genau das vonstatten ging, was dafür entsprechend ausgedealt wurde, ne? Also wie es vielleicht möglich wäre, und das ist, glaube ich, das, was damit dann gemeint ist, sicherlich natürlich die 50+1 Ausnahmeregelung, die bei uns ja seit Anfang der 2000er dann auch besteht.
Gut, das hatte ich an anderer Stelle hier im Wölferadio auch nochmal diskutiert. Also ich möchte mir gar nicht ausrechnen, was wäre, wenn wir die 50+1 Regel nicht hätten. Dann können wir nämlich die Butze hier zumachen. Aber das will ich nicht alles nochmal wiederholen in dem Zusammenhang. Ein weiteres Plakat, was in die Richtung geht, ist Scheinmitbestimmung. Offensichtlich erwartet man von Seiten der aktiven Fanszene ein, wie in anderen Vereinen auch, Stichwort e.V., eine gewisse Mitbestimmungsmöglichkeit bei Entscheidungen, die den Verein letztendlich betreffen. Und dass das nicht so als Closed Job angesehen wird.
Ja, sicherlich. Und da ist ja das Wort Schein ja vielleicht sogar eigentlich noch zu streichen, denn wenn man es mal runterbricht, dann ist natürlich der Fan in keinster Weise irgendwie dazu berechtigt, also ne, vom Rechtssinne her, irgendeine Bestimmung vorzunehmen, sondern man kann Wünsche äußern. Das liegt eben einfach daran, dass der Verein mit der Auslagerung und eben der Eignerschaft entsprechend so organisiert ist, dass es das nicht geben kann, sondern dass die Macht natürlich bei den Besitzern liegt. Und das ist entsprechend Volkswagen. Und natürlich möchten die da ihre Macht entsprechend behalten. Ist auch logisch. Auf der anderen Seite ist eben die Frage, ja, gibt es diese Mitbestimmung? Wenn ja, auf welchen Ebenen wird das so kommuniziert, dass es die gäbe, aber dann entsprechend nicht gibt? Weil das würde ja der Schein irgendwie bedeuten, ne? Also, dass gesagt wird, nein, ihr könnt mitbestimmen auf den und den und den Ebenen. Aber im Endeffekt geschieht es dann nicht. Ja, das ist eigentlich die Kritik.
Also es gibt ja das Gremium des Fanrates, hatte ich ja schon mal angesprochen, was ja so in diese Richtung marschieren sollte, wo man dann halt auch sich austauscht, eine Verlässlichkeit, eine Verbindlichkeit herstellt und wo man eine Möglichkeit der Mitsprache auch bekommt. Offensichtlich wird das nicht als Gremium aufgefasst, wo dann tatsächlich am Ende wahre oder ist ja wie das Gegenteil von Schein, also eine wahre Mitbestimmungsmöglichkeit geht, die nicht vorgesehen ist, muss man ganz klar sagen, in diesem Bereich. Und mir fehlt ein bisschen die Fantasie zu sagen, wer soll denn da jetzt mitbestimmen auf Fanseite? Ja, in dem Sinne, wie soll das denn entsprechend organisiert werden? Beziehungsweise, wieso ist die Erwartungshaltung, dass das überhaupt möglich ist in dem Sinne? Weil andere Vereine, ich will jetzt nicht so weit weggucken, ne? Aber die pellen sich da auch ein Ei drauf, was da die Fanschaft sagt, in Anführungsstrichen. Also es ist jetzt kein Wolfsburger Problem bei ganz vielen Sachen, ja, sondern da wird auch entsprechend agiert, wie es im oberen oder im Mehrheitseignerbereich oder im Sponsorenbereich letztendlich dann auch gewünscht ist. Aber am Ende des Tages ist natürlich die Frage, wäre denn dann wahre Mitbestimmung in dem Zusammenhang? Also wo will man mitentscheiden? Also auch das ist mir nicht ganz klar. Bei der Trainerverpflichtung, bei der Spielphilosophie, bei Personalien der Geschäftsführung, also worum geht es da? Stadion umbauen, ne? Das ist mir nicht so ganz klar.
Ja, das sehe ich genauso. Ich finde auch, dass das natürlich jetzt so eine allgemeine Unmutsbekundung irgendwie ist, ne? Und wenn man es dann runterbricht, glaube ich, macht es wenig Sinn, auf sportlicher Sicht zu entscheiden, sondern eher auf kultureller Ebene. Ja.
Über das nächste Plakat können wir, glaube ich, schnell hinweggehen, Identitätsverlust. Also ich glaube, das ist natürlich ein Punkt, der auch ganz massivst auf dem fußt, was jetzt auch rund um Marcel Schäfer passiert ist. Aber natürlich auch diese Dauerdiskussion um das Thema Wappen und so weiter und so fort. Oder siehst du noch eine andere Sache, was das Thema Identität letztendlich angeht?
Nein, ich glaube, dass dieses angesprochene Dreigespann, was ja vielleicht auch ein bisschen inflationär jetzt benutzt wird zwischen Stadt, Werk und Verein, dass das ja die eigentliche Identität widerspiegelt. So, aber wenn das eben nur benutzt wird als Slogan und damit abgetan wird in so eine Marketing-Ebene und eben nicht mit Leben gefüllt wird, welches Leben das dann auch immer bedeutet, ne? Das muss ja irgendwie auch ausgehandelt werden oder wird dann entsprechend auch von den Leuten entschieden, von den Fans, von der breiten Mehrheit, was diese Identität ist. Das ist, glaube ich, unstrittig, dass diese Dreierverbindung die Wurzel allen ist. So, die Frage ist, was baut man darauf auf? Und ja, wie gestaltet sich das dann im Einzelnen? Und da ist natürlich jetzt der Wechsel der Geschäftsführung, beziehungsweise eben, was du gerade angesprochen hast, sicherlich ausschlaggebend dafür, dass man das auch nochmal in aller Deutlichkeit anspricht.
Und was die ganze Sache so komplizierend macht, ich glaube, die Identität oder das, was man darunter versteht, wenn ich da eine Umfrage mache in der Nordkurve und frage 10 Leute, kriege ich 11 Antworten. Ich glaube, dass die Identität, das, was man sozusagen auch in der aktiven Fanszene darunter versteht und was da wichtig ist, da gibt es ganz viele in diesem Bereich, die da auch stehen, die vielleicht nebeneinander sogar stehen in dem Bereich oder auch im restlichen Stadion verteilt sind als VfL-Fans, egal welchen Alters und egal welchen Zuschnitts, dass da ganz unterschiedliche Sachen als wichtig erachtet werden. Also es gibt da eine heterogene Meinung. Auch darum wieder nach dem der Aspekt, wie soll denn der Verein, außer jetzt, ich sage mal jetzt mal mit einer Umfrage, nach dem Motto, wir fragen jetzt mal die Mehrheit, ja, wie hättet ihr es denn gerne? Und wenn die Mehrheit sagt, wir hätten es gerne so, dann wird das von Seiten des Vereins so gemacht. Ja, in Anführungsstrichen. Das heißt aber nicht, dass die, die damit nicht einverstanden sind, das nicht als Identitätsverlust trotzdem deklarieren würden. Verstanden, worauf ich hinaus will?
Ja, sicherlich, klar. Es geht um die Masse an verschiedenen Sichtweisen und Positionen. Und das ist ja auch genau das, was gerade deutlich wird. Ob man es jetzt in den Diskussionen in den sozialen Medien wahrnimmt, wenn man sich im Stadion mit Leuten unterhält, oder eben auch die öffentlichkeitswirksamen Choreos jetzt der aktiven Fanszene, da prallen einfach Welten aufeinander. Und das, glaube ich, könnte man ja irgendwo auch so ein bisschen als was Positives sehen, dass so viele verschiedene Leute eben in der Lage sind, sich einem gemeinsamen Ziel, muss es ja gar nicht mal unbedingt sein, sondern einfach einer gemeinsamen Leidenschaft verschreiben und dass es eigentlich etwas Positives ist, dass so viele Leute da aufeinander treffen mit unterschiedlichen Interessen. Ne?
Wir haben doch dieses Ziel. Also wir haben doch ein Ziel eigentlich, und das wundert mich schon seit Jahren, wir müssen uns doch dahinter versammeln können. Wir wollen, dass unser Verein möglichst erfolgreich ist und positiv wahrgenommen wird. Das muss doch das Ziel überhaupt sein. Da muss man doch gar nicht großartig drüber diskutieren. Also einfacher geht's doch, glaube ich, gar nicht. Wir wollen, dass unser Verein erfolgreich ist und wir wollen, dass unser Verein oder auch wir und alle miteinander, dass wir positiv wahrgenommen werden. Insgesamt.
Gut. Aber die positive Wahrnehmung, da fängt es ja schon an.
Ja, genau. Ich sag aber das ist doch ein Ziel, worunter sich alle, egal ob Ultra, Kutte, Normalo-Fan, Verein, Spieler und so weiter, muss sich doch jeder hinter versammeln können an diesem Ziel.
Ja, ich glaube auch, dass das gar nicht das Problem ist, sondern der Weg dahin. Das ist, glaube ich,
eher das. Ja, genau. Aber wenn ich das, dann muss ich meine Handlungen danach überprüfen, ob ich diesem Ziel, nach dem Motto, wird mein Verein dadurch erfolgreicher, wenn ich das mache? Und stehen wir damit, oder ist die Wahrnehmung, wird die dadurch verbessert? Ja, in dem Sinne. Ist das abgedeckt mit meinem Handeln? Und da sage ich ganz, ganz klar, bei ganz vielen Punkten, in die eine oder in die andere Richtung, nein, ist es nicht. Und das heißt, du verstößt gegen deine eigenen Ziele. Und das ist dann auch der Grund, warum du dann logischerweise irgendwann Probleme mal mit der Identität kriegst. Was das angeht. Also das meine ich, es ist nicht mal, wir können uns noch nicht mal offensichtlich hinter diesem Mini-Ziel alle miteinander versammeln. Jedenfalls nicht so, dass danach auch gehandelt wird.
Hast du recht, ja.
Sehr schön, mehr wollte ich gar nicht hören. Das war das Wölferadio. Nein, wir sind hier noch lange nicht durch. So, denn jetzt kommen noch zwei Plakate, die in Richtung des Eigentümers gehen, in Richtung Volkswagen. Aufsichtsrat ohne sportliche Expertise und Spielball des Konzerns. So, Spielball des Konzerns ist, glaube ich, so in die Richtung, was du gerade auch gesagt hast, Stichwort Marketinginstrument. Über die Jahre wahrscheinlich keine klare Linie. Was will eigentlich Volkswagen mit dem VfL, außer wir geben, also war es ja, ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch und wie es in der Außenwahrnehmung häufiger auch dargestellt wird, außer wir geben da Geld rein und erwarten, dass hier die Leute am Standort ein bisschen bespaßt werden. So nach dem Motto. Das ist das eine. Oder würdest du ergänzen oder siehst du das komplett anders, was sich dahinter verbirgt?
Nein, ich glaube, das ist genau das. Interessanter ist, glaube ich, der Aspekt, den du jetzt ansprechen möchtest.
Genau, nämlich ohne sportliche Expertise der Aufsichtsrat, die Besetzung des Aufsichtsrats. Jetzt ist es so, der Aufsichtsrat, mal kurz, ich glaube, das ist gar nicht so vielen bewusst, der Aufsichtsrat ist nicht gleich Aufsichtsrat, sondern es gibt noch ein Aufsichtsratspräsidium, wo die wesentlichen Sachen vorbesprochen werden und dann sozusagen mit dem Rest des Aufsichtsrats dann, verkündet werden, bekannt gegeben werden, vergemeinschaftet werden, sagt man, glaube ich, auf Neudeutsch und so weiter und so fort. So, und in diesem Präsidium, das ist von Volkswagen entsprechend dominiert. Aufsichtsratsvorsitzender ist Frank Witter. Und da kommen wir nämlich da jetzt mal zum Faktencheck, weil wenn da steht, Aufsichtsrat ohne sportliche Expertise, wenn ich mir Besetzungen von vorherigen Aufsichtsraten angucke, war die Expertise von sportlicher Expertise noch nie höher im Aufsichtsrat, weil Frank Witter ein ehemaliger Zweitliga-Fußballer ist. Ja, also wir hatten noch nie einen Fußballer da drinne und einen Ex-Fußballer. Ja, in dem Sinne, wenn ich da zurückdenke, wer da alles so drin saß über die Jahre, glaube ich, das ist das Einzige. Also das ist so ein, ich glaube, das ist aber auch nicht der Vorwurf, der da gemeint ist, oder?
Ich glaube, es geht darum, dass man eben den VfL nicht als finanzielles Objekt betrachtet, sondern dass man eben auf der einen Seite das Sportliche, und das meint ja natürlich die sportliche Kompetenz, du hast es angesprochen, mit einem Ex-Spieler, aber vielleicht ja auch Menschen dort reinzubekommen, die auch über eine Beraterfunktion oder die ja einfach eine Vergangenheit haben.
Also wir brauchen sowas wie Matthias Sammer, nur für Wolfsburg.
Quasi, ja, genau. Na, könnte man doch so sagen, nur eben mit Wolfsburg-Bezug, das wäre ja schön.
Ja, ja, nee, das ist ja der Punkt. Denn offensichtlich wird ja jetzt versucht, und das ist natürlich etwas, was die Sache nicht zwingend besser macht, ja, dass du da wieder auf die Suche gehst. Ich habe da jetzt nicht viele Namen mit Wolfsburger Vergangenheit gelesen, die da in der Verlosung sein sollen, mit Ausnahme des einen, der schon da ist, nämlich mit Sebastian Schinzilords. Gut, Fabian Wohlgemuth ist noch jemand, der da in die Richtung noch tendiert, weil er bei uns mal in der Akademie letztendlich auch war, ja, was da auch noch als Name geistert. Aber ist es nicht dann genau das, dass dieser Aspekt, Stichwort Expertise, Stichwort sportliche Expertise, streiche sportlich und ersetze mit VfL-Expertise, ist es nicht das?
Und ja, ich glaube, es ist einmal die VfL-Expertise und es ist eben das, was du vorhin schon angesprochen hast, wo es darum geht, was ist denn jetzt eigentlich das sportliche Konzept? Wofür möchte der VfL stehen? Wer entwickelt das? Wer hat überhaupt die Zeit oder die Kompetenz, das entwickeln zu können? Ist es der Aufsichtsrat, der es von oben vorgibt? Oder kommt es aus der sich ja öfter mal neu zusammensetzenden Geschäftsführung? Wer gibt das vor? Ich glaube, dass das sicherlich ein Wunsch ist, den wir ja eigentlich alle teilen, dass man endlich mal dieses Konzept hat, hinter dem man sich, du hast es gesagt, versammeln kann. So, und das kann ja vom Aufsichtsrat kommen oder eine Handlung kann so, oder die Leute können so eingesetzt werden in den Gremien, dass dem nachgestrebt wird. So, aber wenn eben immer wieder jemand Neues kommt mit einem anderen Konzept, klar, dann wird es natürlich schwierig. Die Frage ist, wer entscheidet das? Entscheidet das?
Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführung. So, der Aufsichtsrat agiert im Sinne des Eigentümers und der Eigentümer ist Volkswagen. Also das ist ja, du kannst das ja nur aufbrechen, wenn der Eigentümer, der den Aufsichtsrat besetzt, sagt, pass mal auf, wir machen das von uns aus. Also du musst das System von innen raus verändern, wenn du daraus was verändern willst. So, und wenn du von außen, und da sind wir jetzt wieder bei dem, was der aktiven Fanszene offensichtlich vorschwebt, wenn du da von außen rein willst, dann musst du die beeinflussen, die das entscheiden, und die wirst du wahrscheinlich nicht beeinflussen, indem du die beschimpfst. Glaube ich nicht. Also sagt mir meine reichhaltige Lebenserfahrung, dass wenn du von einem was willst und du sagst ihm, wie blöd du den findest, dass du da wahrscheinlich nicht weiterkommst. Gefühlt.
Ja. Kann man so unterstreichen, ja.
Kann man so überschreiben. Das heißt, also so ein Vorgehen ist taktisch unklug, wenn man denn tatsächlich was sich einfach nicht nur an Windmühlenflügeln abarbeiten möchte, sondern tatsächlich auch was verändern möchte, muss man da strategisch, taktisch anders vorgehen. Ja, aus meiner Sicht. Und natürlich bei allem Frust, dass man denkt, oh, ich komme da eh nicht gegen an und die machen die da oben, ja, wahrscheinlich ist das auch so eine kleine Denke, die da mit einfließt, die da oben machen eh, was sie wollen, und ich habe eh keine Chance. Also lasse ich zumindest meinen Frust und meinen Ärger darüber raus.
Genau, und dann geht es ja irgendwie auch darum, dass man das Gefühl hat, irgendwie gehört zu werden, und das greift ja alles ineinander. Ne? Wenn du sagst, ja, du prangerst das an, dass dieses fehlende sportliche Konzept nicht kommt und die einzige Konstante ist bei uns die Inkonstante, und wie sagst du es immer so schön, dann pissen wir noch in die Asche und müssen
alles. Das habe ich ein bisschen überstrapaziert.
Ne? Von vorne wieder aufbauen, ja, bemühe ich gerne nochmal. Ja,
ja. Gut, aber ich weiche da auch nicht von ab, das ist tatsächlich so, aber ich habe es natürlich jetzt in einem anderen Kontext gemeint. Ne?
Sicherlich, aber wenn es um eben die sportliche Geschichte geht, dann ist das ja offensichtlich der Fall, dass wir immer wieder diese Amplituden haben und dass die Sinuskurve ja irgendwo auch konstant ist, aber ja, wir eben uns immer von oben nach unten bewegen und sich das in den letzten Jahren so eingependelt hat. Und das würden wir ja alle gerne vermeiden, weil wir eben auch, und da dreht sich das Ganze jetzt natürlich wieder mit entsprechenden Geldmitteln, gesegnet sind, könnte man natürlich auch sagen, dass man da mehr rausholen kann. Die Frage ist, wie geschieht das? Und dann kommt man wieder zu dem Thema von davor.
Hm. Ja, und dann ist es ja nicht so, dass es dabei geblieben wäre, was die Plakate letztendlich angeht, sondern es wurde durchaus nochmal nachgelegt. Insgesamt wurde nochmal ein Schreiben veröffentlicht von der aktiven Fanszene, wo sehr, sehr deutlich Sachen formuliert sind. Es ist ein bisschen lang, jetzt das alles en Detail da durchzugehen. Aber was ist dir denn am meisten da auch aufgefallen, als du das gelesen hast?
Also ich finde, dass man das so ein bisschen unterteilen muss. Einmal in so eine Art, ich sag mal, Informationsschreiben. Ne, da haben wir jetzt ja auch gerade viel drüber geredet. Im Endeffekt werden ja die Plakate nochmal hergeleitet, auch nochmal unterfüttert, warum man diese Positionen einnimmt. Das ist das eine. Das ist auch der längste Teil. Und dann zum Schluss wird eben gesagt, dass keine Ruhe gegeben wird, bis entsprechende Personen ausgetauscht, neu besetzt oder die Stimme der Fans wieder gehört wird. Und das ist ja eine aktive Erklärung, dass man jetzt eben sich nicht mit dem, was auch immer besprochen wurde, zufrieden gibt, sondern dass man weitergeht, dass man entsprechend seine Maßnahmen ausschöpft. Da kommen wir sicherlich auch nochmal zum Thema Pyrotechnik. Da kommt man zum Thema, was öffentlich gesagt und gefordert wird, dass das eben weitergeht. Die Frage ist, was bedeutet keine Ruhe geben? Und über welche Mittel wird das erreicht? So, das muss man sich dann auch nochmal fragen.
Ja, also das ist ja ist eine ganz wichtige Frage in dem Zusammenhang, weil das ist ja schon, eine Eskalation, möchte ich mal sagen. Also nochmal einen drauf, zu sagen, pass mal auf, wir erwarten, dass sich gewisse Sachen so ändern, und zwar in unserem Sinne. Ja, und jetzt zitiere ich das nochmal quasi, es muss sich endlich Großes tun, damit unser bald 80 Jahre alter Arbeiterverein auch in 180 Jahren noch der Arbeiterverein unserer Stadt ist. Wir wollen unsere Stimme zurück und wir werden sie uns wiederholen. Aufsichtsrat und Geschäftsführung, seid euch bewusst, wir werden keine Ruhe geben, bis die Geschäftsführung getauscht ist, der Aufsichtsrat neu besetzt ist und die Stimme der Fans in diesem Gebilde wieder etwas wert ist. Fußball gehört den Fans. Also, wieder jetzt mal Perspektivwechsel. Wenn ich da auf der anderen Seite sitzen würde, dann wüsste ich jetzt, wo der Feind sitzt, was das angeht. Weil da werden ja Köpfe gefordert. Also da liegen ja Personen hinter, auch wenn das jetzt hier nicht auch so formuliert ist. Aber da liegen ja Personen definitiv hinter. So. Was das dann sozusagen auch für Folgen, wenn man sagt, pass mal auf, mit euch wollen wir gar nichts mehr zu tun haben, in Anführungsstrichen. Dass aber diejenigen, die das jetzt quasi kritisieren, dass die da sind, gar nicht darüber entscheiden, ob die gehen oder nicht gehen, sondern mit denen muss man, wenn man was verändern möchte, wieder reden, in dem Sinne. Oder aber, was macht man? Also, was ist jetzt sozusagen das, was da als nächstes kommt?
Ja, wir haben ja vorhin so ein bisschen über dieses Politische gesprochen, ne? Und das impliziert ja irgendwo, dass man der Meinung ist, man redet gar nicht miteinander oder verhandelt oder schafft irgendeinen Deal, sondern man tauscht sie einfach gleich aus. So, weil man offensichtlich der Meinung ist, dass diejenigen Personen diesen Forderungen nicht nachgehen können. Und das ist natürlich eine Haltung, die und der Rattenschwanz geht ja noch weiter, jetzt mit den entsprechenden, Repressionen in der Nordkurve etc. dann geantwortet wird. Das ist dann auch klar, dass sich dieses Rad weiterdreht. Ja, und das ist einfach schwierig und das kann auch in unserer Situation jetzt gerade, und da kommen wir wieder zum Eingangsthema und auch zu dem, was du gesagt hast, was ist das Ziel, hinter dem wir uns versammeln wollen? Das ist natürlich das Sportliche, aber eben auch dieses Gemeinsame, dass du das damit eben überhaupt nicht erreichst, sondern im Gegenteil auf Kommunikationsebene
das ist
Register gezogen.
Ja, das ist Konflikt, also das ist massiver Konflikt, richtig, was das angeht. Denn, und das ist ein bisschen das Interessante, weil es wird natürlich alles auch in Relation gesetzt zu dem, was da gezeigt worden ist im Stadion, als auch dann hinterher veröffentlicht worden ist. Den wesentlichen Auszug aus dem Schreiben der aktiven Fanszene habe ich ja gerade da zitiert. Dass dann der VfL im Nachgang, also erstmal sich in Interviews äußert, der Geschäftsführer Michael Meske hat das getan, hat auf mit Unverständnis reagiert, auf das, was da sozusagen vorgeworfen wird. Das ist das eine. Und hat auch nochmal herausgestellt, dass man eben kein seelenloser Plastikclub sei und dass die Werte Arbeit, Fußball, Leidenschaft, Werkstatt, Verein hier da durchaus gelebt werden, so nach dem Motto. Also man ist da in die Verteidigungshaltung gegangen und hat das auch nicht in Anführungsstrichen über sich ergehen lassen, sondern hat das nochmal offensiv beantwortet, was sozusagen da die Vorwürfe sind und hat dann nochmal einen draufgesetzt. Und ist ja klar, dass das dann in Relation gesetzt wird zu denen, was da an Äußerungen getätigt worden ist. Und auch an Vorkommnissen, nämlich, dass man von Seiten des VfL jetzt darauf reagiert hat, indem man halt auf die auf das wiederholte Abbrennen von Pyro eingegangen ist und auch, dass gesagt hat, die Kosten, die dafür damit entstanden sind, plus das Verletzungsrisiko, plus die Vorkommnisse, dass da schon Leute verletzt oder beeinträchtigt worden sind in der Nordkurve oder auch durch das entsprechende Abbrennen von Pyrotechnik, dass das jetzt reicht. Und dann muss man jetzt sozusagen dazu übergehen, Maßnahmen zu ergreifen. Da kommen wir gleich noch zu, welche Maßnahmen das sind und ob die entsprechend greifen könnten und so weiter und so fort. Aber es muss doch klar sein, dass wenn ich das jetzt mache und das so rausgebe, dass dann die Wahrnehmung auf der anderen Seite ist, ja, das macht er jetzt nur, um uns richtig nochmal einen reinzudrücken. Könnte man das anders interpretieren?
Ja, das ist ja sicherlich jetzt auch zum jetzigen Zeitpunkt entsprechend gewählt. Das kommt ja nicht von ungefähr. Man hätte ja auch entsprechende Maßnahmen schon vorher irgendwie verhängen können. Die Geldstrafen, die werden immer höher. Die Artikel, die man jetzt lesen konnte, die beinhalten ja auch immer noch nicht das jetzt oder das letzte Spiel gegen Bochum oder andere Pyrotechnik, nennen es mal Vergehen, sondern man hat natürlich jetzt entsprechend gehandelt, weil ja sich eben diese Grabenkämpfe dort zeigen. So, und Pyrotechnik ist für mich eine Stellvertreterdiskussion, das habe ich eingangs schon gesagt, weil ich finde, dass auf diesem Rücken eigentlich die anderen Themen ausgetragen werden. Ich finde, darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, sondern das ist ja nicht nur bei uns ein Thema, sondern in allen anderen Stadien auch. Das ist ein allgemeines Fanthema, wo sich die Politik auch entsprechend schon geäußert hat, wo gesagt wird, wir müssen da irgendwie einen Kompromiss finden, wir brauchen entsprechende Flächen oder wir müssen die Technik verändern von der Pyrotechnik, damit es sicherer wird, etc. pp. Ist alles schon besprochen worden. Ich finde nur gerade, dass die eben so eingesetzt wird, jetzt in unserem Falle, dass damit Forderungen erhärtet werden sollen. Und da kommen wir dann auch wieder dazu, ob das dazu führt, dass man in den Dialog treten kann oder ob es eher den Konflikt erhärtet. Mhm. Und aus meiner Sicht erhärtet es den Konflikt und natürlich dann auch die Antwort vom VfL entsprechend ebenfalls.
Letztendlich, also ich weiß es nicht, ob das dazu dienen soll, das mit Pyrotechnik nochmal zu untermauern. Es kann natürlich auch so in die, also kann auch ganz platt sein, sagen, Edgy Badge, wir zeigen es euch jetzt, wer hier, ne? Ihr könnt uns noch so sehr kontrollieren, wir machen es trotzdem, ja, in dem Sinne, um einfach so zu provozieren an dieser Stelle. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das einen tieferen Sinn letztendlich hat, aber sei mal dahingestellt. Am Ende ist das, was passiert ist, sind drastische Maßnahmen, die ich so in der Form noch nicht kannte, in der jüngeren Vergangenheit jedenfalls nicht, wo tatsächlich auch gesagt worden ist, so von wegen die entsprechenden großen Fahnen soll es dann nicht mehr geben. Jegliche Materialien zur Verwendung einer Choreo, eines Intros sind nicht erlaubt. Fanmaterialien aller Art werden stark kontrolliert und es gibt eine Materialschleuse, eine neu eingerichtete und auch der Einlass wird vorverlegt, damit wir da nochmal genauer hingucken können von Seiten des Vereins. Von Seiten des Vereins wurde das auch nochmal kommentiert, warum hat man das gemacht? Im Sinne von, es aufgrund der Vorkommnisse ist das sozusagen als alternativlos beschrieben worden. Wenn du jetzt, machen wir das Rollenspiel hier wieder, du liest das, bist auf der anderen Seite und was würde das mit dir machen, beziehungsweise was wäre dann eventuell in diesem Konflikt die nächste Eskalationsstufe?
Ja, dass man es trotzdem macht, ne? Und dass man sich dem widersetzt, dass man sich sagt, okay, nö, sehen wir nicht ein, sondern wir machen es trotzdem, haben wir immer so gemacht und dann umgehen wir das jetzt irgendwie anders. Das ist sicherlich das, was daraus resultieren wird.
Also du würdest das auch als Strafaktion, du würdest das auch als Strafaktion interpretieren, wenn du auf der anderen Seite wärst, auch wenn das jetzt sozusagen gar nicht so gemeint wäre.
Grundsätzlich schon, ja, weil die Alternative wäre ja irgendwie mit der Polizei eine Zusammenarbeit zu starten, in den Block reinzugehen etc. Das sind ja auch alles Dinge.
Oh, ganz gefährliches Ding.
Ja, genau. Naja, ne? Aber die ja theoretisch. Ja,
das würde ich ungern sehen wollen, ehrlich gesagt.
Nee, das will ich auch nicht sehen. Das will sicherlich niemand sehen. Und deswegen geht man vielleicht zu diesem Weg über. Ne?
Klar, also am Ende. Und das passiert ja bei Auswärtsspielen auch, gibt es ja die entsprechenden Kontrollen oder auch Verbote und so weiter und so fort, interessant ist. Und da sind wir wieder bei dem, das Spielchen können wir uns ja ausrechnen, was jetzt passiert. Ne? Es ist ja wie, Papa sagt zu Hause, du bist um 9 zu Hause, komme ich um 9:30. Ja, so ungefähr. Ich zeige dir jetzt mal, was Sache ist. Und genau das Gleiche, also dieses Machtspielchen von den beteiligten Personen, zumindest wirkt es, also kann es so wirken und interpretiert werden, dieses Machtspielchen führt doch in der Regel zu nichts, außer zu weiter verhärteten Fronten in dem Zusammenhang. Und deswegen finde ich das auch so krass zu sagen, jegliche Materialien zur Verwendung einer Choreografie oder eines Intros sind nicht erlaubt. Und da geht es, glaube ich, nicht nur, wenn ich das hier richtig interpretiert habe, um die Geschichten jetzt gegen Darmstadt zum Beispiel, sondern bis auf Weiteres ab dem kommenden Heimspiel. So, das heißt, ich meine, wir sind in einer Phase, und da gucken wir mal, wo stehen wir momentan? Eigentlich, wo du jede Unterstützung bräuchtest, auch wo ja quasi auch zum Ende der Saison, wo man sich nochmal zeigt, wo man dann auch dem Gegner nochmal symbolisiert, wir stehen hier alle wie ein Mann hinter und so weiter und so fort. Dass das von vornherein jetzt ausgeschlossen ist, also ganz davon abgesehen, dass ich nicht glaube, dass aufgrund der ganzen Geschichte da noch einer Lust gehabt hätte, da eine Choreo großartig zu basteln im Moment, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, aber das quasi von außen sozusagen zu untersagen und zu verbieten nach dem Motto, selbst wenn ihr unseren Verein unterstützen wollen würdet, dürft ihr nicht.
Ja, und du nimmst dir natürlich deine eigenen Kraft, ne? Und es ist völlig indiskutabel, dass du Dinge verhinderst, die ja positiv sind, so die dir ja auch helfen, die dir als Verein helfen. Das heißt, du gehst als Verein so weit, dass du selbst das Positive, was an Unterstützung kommen kann, du auch untersagst. Und das ist schon ein heftiger Schritt. Und du hast es ja auch gesagt, dass eine Maßnahme so in dem Umfang bisher noch nicht getätigt wurde.
Ja. Also ist ja klar, also was dahinter steht. Also über die Choreo wird Pyro reingebracht in dem Sinne. So, und das wird dann entsprechend, versucht man damit zu unterbinden. Gleichzeitig schneidet man sich aber vielleicht, also ich will jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt noch zwei Choreos machen, dann steigen wir nicht ab. Ja, so ungefähr, oder dann kommen wir nicht in eine Relegation. Soweit will ich jetzt gar nicht gehen. Aber das Zeichen, was dahinter steht, geht natürlich auch dem Motto, eigentlich müssen alle jetzt anpacken, damit wir in der Liga bleiben. Ja, und da gehören solche Sachen auch mit dazu. Und ich hoffe, das ist allen bewusst nach dem Motto, die da auch entsprechend die Entscheidung getroffen haben, was das am Ende auch ein Stück weit nach sich zieht.
Ja, und wir haben es ja vorhin auch schon gesagt, dass dieses Ziel der sportlichen Talfahrt, dass wir da alle gemeinsam dran arbeiten müssen, ja, und damit geht man eben dann auch nochmal einen Weg, der ja von der Stimmung her,
dass wir alle an der Talfahrt arbeiten
geht. Ja, na sicher. Lass uns einfach noch weitermachen. Super.
Lass uns an der Talfahrt weiterarbeiten, ja genau. Nee, muss ja ein bisschen mit Galgenhumor nehmen. So, also wie gesagt, auch da nochmal klargestellt, geht jetzt nicht darum, hier irgendwen zu bestrafen, auch wenn es wahrscheinlich so empfunden werden wird. Trotzdem natürlich auch gesagt, auch nochmal unterstrichen, dass das alternativlos ist in der aktuellen Situation. Ist es das, Tim, aus deiner Sicht, dass es alternativlos ist? Man hätte sagen können, pass mal auf, es sind noch zwei Spiele, das kriegen wir jetzt auch noch rum. Und dann nach der Saison gucken wir mal.
Naja, die Alternative zu welcher Entscheidung würde ich da
zu sagen, wir machen jetzt gar nichts. Wir verschärfen nicht den Konflikt, der wahrscheinlich so aufgenommen wird, wenn man das jetzt so reingibt. Nach dem Motto, wir machen gar nichts. Wir lassen das jetzt einfach laufen.
Genau, das meinte ich ja gerade mit der Alternative zu welcher Frage. Also dann muss man ja, welche Prämisse setzt man an, dass man keine Alternative hat? Klar, wenn man sagt, man will das um jeden Preis verhindern, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das vielleicht alternativlos, weil das gezeichnete oder die Situation mit Polizei etc. da reinzugehen, ja, dass das keine Alternative darstellt. So, natürlich kann man auch eine andere Alternative wählen, die du gerade gesagt hast. Man macht einfach gar nichts. Oder man handelt irgendwie auf einen Kompromiss hin, so, das könnte man ja machen. Ne? Und das wurde entsprechend nicht gemacht, ja, natürlich.
Und sozusagen jetzt, wo wir dann hier auf die Zielgerade einbiegen, was diese Diskussion angeht, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich bin fassungslos, wie sich sowas dann entwickeln kann und wie sich das dann auch entsprechend, wie das dann auch entsprechend wahrgenommen wird. Es ist so, vorhin gab es dann eine Veröffentlichung in sozialen Netzwerken vom VfL Wolfsburg, total harmlos eigentlich, ne? So im Sinne von der Hauptbiersponsor, Becks in dem Fall, schmeißt, glaube ich, gegen Darmstadt eine Runde. Zum Heimspiel gegen Darmstadt gibt es auf der Fanmeile einen, ein kleiner Umtrunk. 150 Liter Freibier werden geschmissen. Ja, also eigentlich etwas, was positiv ist, was anheizen soll, ganz wahrscheinlich von langer Hand geplante Sponsoring-Aktion. So, und die findet statt um 13.30 Uhr auf der Fanmeile. Genau zu dem Zeitpunkt, wo man extra den Einlass vorverlegt hat, um ordentlich kontrollieren zu können. Was natürlich dann von Teilen der Fanszene wieder sehr, ich sehe, hämisch kommentiert wird, ja, nach dem Motto, das wirkt nicht rund an der Stelle. Oder wie geht's dir damit?
Ja, da kommen natürlich jetzt wieder zwei Punkte zusammen. Ne? Du hast einmal eben dieses Geplante, was es vorher schon geben sollte. Auch das kann man ja vielleicht mit dem großen Treffen jetzt nochmal in Verbindung bringen, wo auch entsprechend alle Beteiligten anwesend waren, was ja schon vorab gesetzt wurde, ne? Und dann eben auch von den Tops verändert wurde. Ja, ist das jetzt auch wieder so ein Punkt, der dann einfach unglücklich ist, wo ja, du hast es gesagt, was Positives, wer hat sich bisher schon über Freibier beschwert? Kenne ich keinen.
Ja.
Dass das dann auch wieder negativ aufgefasst wird. Ja, weil man eben da mehrere Bereiche nebeneinander laufen hat, die sich nicht unbedingt unterstützen, sagen wir es mal so.
Ja, dass es ist der Wurm drinne. Egal wie und was und so weiter. Und auch das ist ja nicht, das passiert ja alles auch nicht mutwillig und so weiter und so fort bei solchen Geschichten. Und deswegen, vielleicht ist es dann jetzt hier auch zum Ende nochmal Zeit. So wie es jetzt ist, ist es nicht gut. So wie es jetzt ist, ist es kacke. Und so wie es jetzt ist, darf es nicht bleiben. Und ich appelliere wirklich an alle Beteiligten, muss ich ganz ehrlich gestehen an dieser Stelle, ich appelliere wirklich daran, fragt euch bitte, ob bei allem, was jetzt da passiert, ob es euch tatsächlich noch um den Verein geht, um unseren VfL Wolfsburg und ob nicht jetzt, egal in welchem Bereich, Einzelinteressen, Frustration, Ärger und so weiter einfach mal zurückstehen müssen hinter dem oder verfolge ich nach wie vor da mein eigenes Ding. Es kann nicht sein, dass wir in einer Situation, wie wir jetzt sind, wo wir quasi kurz vor der Rettung stehen, aber auch genauso gut noch abstürzen können. Also wenn wir jetzt einen Hollywood-Film hätten, dann hängt der Held am Gänseblümchen von der Klippe. So, der kann sich vielleicht noch hochziehen. Wahrscheinlich wird er sich hochziehen bei einem Happy End. Ja, der kann aber auch genauso gut noch richtig schön unten stürzen und unten warten die Haie da in der Bucht. Ja, wenn er den Sturz überhaupt überlebt. In dieser Situation sind wir jetzt. Und das muss sich bitte jeder nochmal vor Augen führen, die ganze Geschichte, und sich hinterfragen, bin ich mit meinem Tun noch mit dem konform, ne, ist das noch mein Verein? Ja, geht es da noch um den Verein insgesamt? Und da kann, weil es eine rhetorische Frage ist, da kann die Antwort, glaube ich, nur nein lauten. Und entsprechend bitte ich alle, sich da am Riemen zu reißen im Sinne des großen Ganzen. Ja, und das ist noch schlimmer als es, ich habe echt ein Déjà-vu hier, ähnliche Worte, glaube ich, 2017, 2018 gebraucht, ja. Und habe aber nicht gedacht, dass ich sie nochmal irgendwann brauchen würde. Und jetzt ist es nochmal nur eine Spur schlimmer und nochmal eine Spur dramatischer und nochmal eine Spur trauriger, ehrlich gesagt. Und ich sage ganz ehrlich, bei mir hinterlässt das ganz, ganz, ganz tiefe Spuren und Narben. Und ja, es tut mir in der Seele weh, was da gerade abläuft, ehrlich gesagt.
Ja, mir geht's auch so. Ich finde auch, dass das irgendwie alles unwürdig ist, gerade was passiert.
Unwürdig, schöne Vokabel, jetzt auch noch bringen. Es ist unwürdig, ist so. Es ist dem VfL Wolfsburg gegenüber unwürdig.
Genau, und auch uns allen gegenüber, ne? Also alle Beteiligten etc. Und wir wollen eigentlich ja, wieder hin irgendwie, ich sag mal, du hast es vorhin mit diesem Spannungsbogen und im Film beschrieben, hin zur Peripetie, ne? Nur dass wir eben nicht das große Unglück wollen, sondern wieder ins Glück und hoffentlich mit einer vernünftigen Rettung und hoffentlich auch wieder mit einem vernünftigen Miteinander und einer guten Stimmung. Denn das ist ja auch wieder das, warum du eigentlich hingehst, warum man Fan geworden ist. Da kann man sich fragen, was sich als Kind dazu bewogen hat, warum man da irgendwie dran teilnimmt. Und ich hatte da ja auch mal meine persönliche Geschichte bei dir erzählt im Podcast damals mit diesem Kaiserslautern-Spiel. Auch das war ja eine Situation, die jetzt nicht sonderlich schön war, wo alles auf Messers Schneide irgendwie hing. Und genauso ist es jetzt auch. Das bringt die Leute ja auch irgendwo zusammen. In Wolfsburg muss es immer um was gehen, sagt man ja so schön. Aber es wäre auch schön, wenn es mal um was Positives wieder ginge und nicht eben nur.
Ja, darauf sollte sich besonnen werden. Letzte Frage. Du bist ja Pädagoge. Wie würdest du so einen Konflikt pädagogisch lösen? ist unfair jetzt, ne? Ich weiß, aber naja, vielleicht mal mit einem ganz anderen Ansatz.
Na, mit einer schönen Friedensbrücke, ist doch klar.
Ja gut, was ist die Friedensbrücke? Wo können da alle drüber gehen?
Ja, die Friedensbrücke, die ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Du hast mehrere Positionen, meistens sind es ja zwei, und man lässt sich gegenseitig ausreden, man hört sich gegenseitig zu und man versucht am Ende eine Sache zu vereinbaren, auf die man sich committet und die man dann natürlich auch einhält. Das ist jetzt ganz allgemein gesprochen, aber ja, in diesem Fall geht es ja um noch ein bisschen größere Problematiken als hat in der Pause nicht mit mir gespielt, sondern da geht es um mehr. Und das ist natürlich entsprechend schwieriger. Ich glaube, dass ein Rat, wie auch immer der dann aussieht, die einzige Möglichkeit ist, wie man auf diplomatischem Wege miteinander in Kontakt kommt. Und das ist die Kraft des Wortes und der sollte man sich bedienen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
Ja, ich würde es jetzt auf Lenny-Style sagen. Reißt euch zusammen und redet miteinander. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann sucht euch einen Mediator oder einen, der, also oder eine Instanz, mit der man da wieder oder über die man dann auch ins Gespräch kommt und so weiter und so fort. Ein Dialog ist ja nach der Saison sozusagen angekündigt, beziehungsweise auch gewünscht, auch von Seiten des Vereins, von Seiten des VfL, so soll es das jetzt geben. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, bis nach der Saison zu warten. Denn, wie gesagt, wir haben jetzt Freiburg vor der Brust. Wir haben dann die Bayern, wir haben Darmstadt zwischendurch zu Hause, ein Spiel, was du halt gewinnen musst. Holst du aus den beiden Auswärtsspielen irgendwie einen Punkt, dann solltest du durch sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du verlierst Freiburg und Bayern und du hast die drei Punkte, dann wirst du wahrscheinlich am letzten Spieltag mindestens einen Punkt brauchen gegen Mainz. Das heißt, du hast ein Endspiel. Das Ganze ohne Choreos in dieser eskalierenden, explosiven Stimmung, wie du sie momentan hattest oder hast, das könnte zu einem ganz, ganz gewaltigen Bumerang werden, den ich eigentlich, der es ja kommentieren darf, auch noch am letzten Spieltag. Oh Gott. Ja, naja, auf jeden Fall, der das nicht, also das möchten wir alle nicht erleben in dem Zusammenhang. Deswegen sind alle aufgerufen, ihren Teil dazu beizutragen, das Ganze zu deeskalieren, runterzukochen und am Ende des Tages im Sinne des Vereins insgesamt zu handeln. Das ist mein großer Wunsch und ich hoffe, das passiert auch so. Und ich hoffe, dass Tim Schulze, der hier sehr cool, sehr differenziert und sehr sachlich dieses sehr hochemotionale Thema mit auseinandergedröselt hat, das auch so sieht. Und ich bedanke mich, dass du heute zu Gast gewesen bist.
Ja, bitte, bitte. Natürlich auch wieder am Mikrofon mit Malte dann gegen Freiburg. Schreiben wir das Ganze hoffentlich mal wieder in eine gute Richtung.
Genau. Malte Truxius, Tim Schulze am Samstag bei Wölfer Radio Arena Live. Wer es nicht nach Freiburg schafft, beziehungsweise wer gerne reinhören möchte, ist herzlich willkommen, wo der VfL hoffentlich die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt in dieser Kacksaison, ich sag's nochmal, auf so vielen Ebenen nochmal einholt. Und dann, ja, wird hoffentlich alles gut. Danke dir.
Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio, wie immer mit einem Vertreter des kommenden Gegners, in dem Fall dem SC Freiburg. Und da freue ich mich ganz dolle sehr, dass der Julian Limberger zu Gast ist, ja vom Blindenradio des SC Freiburg. Das heißt aber bei euch anders, ne? Haben wir eben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen geklärt. Sag nochmal genau wie.
Ja, hallo erstmal zusammen. Liebe Grüße aus dem Breisgau. Das heißt, etwas kompliziert, Sportclub Live das barrierefreie Fanradio des SC Freiburg.
Ah, okay. Das, ihr durftet doch tatsächlich das Sportclub nennen, weil ihr natürlich logischerweise Sportclub heißt, weil normalerweise würde ich jetzt denken, ist irgendwie eine Sendung auf dem Öffentlich-Rechtlichen oder so im Dritten. Oder gibt es das, heißt auch Sportclub.
Ja, wir haben es einfach mal so genannt. Ich hoffe, das passt.
Ja, das passt. Sehr schön, sehr schön. Ja, also du bist natürlich ganz nah dran, guckst und verfolgst logischerweise die Spiele und kommentierst sie auch, ähnlich wie wir das auch bei Wölfe Radio Arena Live, so heißt das ja bei uns, dann auch entsprechend machen. Ja, Julian, ganz normal, Einstiegsfrage, wie läuft es denn gerade bei euch? Platz 7, seid ihr zufrieden? 1-1 am Sonntag gegen Mainz, am Sonntag gegen Mainz. Sechster wollt ihr nicht mehr werden oder wie sieht's aus?
Ja, also grundsätzlich sind wir in Freiburg sehr zufrieden. Wir überperformen so gefühlt seit 3 Jahren mit dem Pokalfinale vor 2 Jahren. Das war das absolute Highlight und seitdem haben sie sich da irgendwie festgebissen da oben, was man selber nicht so glauben kann. Und ja, man merkt schon selber so auch als Fan, man ist ein bisschen verwöhnt. So Platz 7 wäre vor 4-5 Jahren wahnsinnig besonders und mittlerweile waren es schon so viele Spiele, gewöhnt man sich langsam dran, aber man muss sich dann immer wieder vor Augen führen, dass es eigentlich schon was Besonderes ist für den SC Freiburg. Und so vom Gefühl her ist es auch so, dass die letzten Spiele etwas schwerer waren. Also ein mühevolles 1-0 gegen Darmstadt auswärts, dann ein 1-1 gegen Mainz, die eigentlich ja 16er Platz sind, aber die ja total stark in letzter Zeit sind. Ich glaube, irgendwie aus den letzten 4 Spielen haben die 11 Punkte geholt. Also das kann man auch nicht unterschätzen. Also eigentlich läuft es beim SC, das kann man schon sagen.
Ja, aber man wird anspruchsvoller, habe ich gehört. Höre ich das so ein bisschen raus. Ist das so?
Schaulich im Preis, glaube ich, ja, tatsächlich. Also man merkt es dann schon, wenn man so wahnsinnig starke Pokalnächte hatte, also Europapokal, wo man gegen Lens gewonnen hat, die Zweiter waren letztes Jahr in Frankreich und die aus dem Pokal haut. Und dann hat man halt so ein Spiel gegen Darmstadt, wo es dann ja vielleicht mal nur 1-0 ausgeht oder man verliert auswärts in Augsburg. Was früher eigentlich ja völlig normal war, ist dann jetzt schon irgendwie, das merkt man dann schon so auch als Fan, das beschäftigt einen anders als vor ein paar Jahren. Das stimmt schon, weil es anspruchsvoller geworden
ist. Das ist ganz interessant, weil das Phänomen, weiß ich nicht, ob das bei euch auch eine Rolle spielt. Immer wenn wir mal international gespielt haben, da hatten wir auch mitunter eine Mannschaft auf dem Platz, die war im Europapokal durchaus ambitioniert, sich da zu zeigen. In der Bundesliga dann weniger. Und deswegen meistens rutschte man dann runter. Wie sieht es denn da bei euch aus?
Ja, so war es in den vergangenen Jahren auch. Also so, das hatten wir schon in den 90ern mal, in den 2000ern auch. Dann haben wir immer gegen Abstieg gekämpft. Aber jetzt irgendwie in den letzten 2 Jahren haben sie sich jedes Mal wieder oben festgebissen und jetzt wäre das dritte Mal in Folge europäisch. Und aktuell sieht es ganz gut aus. Jetzt müssen wir halt gegen euch gewinnen, so leid mir es tut für euch.
Ja. Also ich weiß gar nicht, wie es letztes Mal ausging. Meistens immer sind so Unentschieden-Spiele, ne? Eigentlich in der Regel. Ja. Oder knapper Heimsieg für euch. Ja, es ist immer ein ganz kurioses Spiele mitunter dabei. Auch wenn ich selber mal in Freiburg war und mal das mal kommentiert habe, da waren tatsächlich mal so 4-3 oder 3-3 oder sowas in dem Sinne, was das angeht. Aber nochmal quasi zum Spiel am Sonntag zurückzukommen. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich mir die Statistiken angucke, das liest sich, als wäre Mainz da in allen Belangen überlegen gewesen. Also deutlich mehr, also mehr als doppelt so viele Torschüsse auch abgegeben, was das angeht. Bessere, mehr Feldanteile logischerweise dann auch, bessere Passquote sind die unterwegs gewesen und so weiter. Also ist das so richtig beschrieben oder, weil es überrascht ja schon so ein bisschen. Auch egal, ob jetzt Mainz einen Lauf hat oder nicht, weil bei euch muss man erstmal bestehen.
Ja, nee, also die waren echt Überraschung, die waren sehr, sehr stark. Also ich habe das Spiel auch live kommentiert und also ich habe eigentlich vor dem Spiel schon gesagt, mit dem Unentschieden bin ich zufrieden und nach dem Spiel dann sowieso. Also es hätte in beide Richtungen gehen können. Der SC hätte frühes 2-0 machen können, dann sieht es anders aus, aber wir hätten auch echt 2-1 verlieren können. Also das war echt so ein klassisch gerechtes Unentschieden an einem Sonntagabend 19:30, wo das Wochenende hinter einem liegt. Und so war irgendwie auch der Kick dann, sage ich mal. Also es war jetzt kein Leckerbissen, aber den Punkt nehmen wir gerne mit.
Gut, hilft jetzt nicht weiter. Wie groß sind denn die Hoffnungen dann noch Richtung Europa? Also Richtung Safe Europa, wenn man so will, und dann die Frankfurter vielleicht nochmal einzukassieren.
Ja, ich glaube, das wird echt schwer, aber dadurch, dass Leverkusen wahrscheinlich den Pokal gewinnt und wir einen 5. Champions League Platz bekommen dieses Jahr in der Bundesliga, müsste es eigentlich mit dem 7. Platz irgendwie reichen. Und ich glaube, das ist so das Ziel. Also das haben auch die Spieler gesagt und das ist selten beim SC, dass sie da so offensiv sind, aber das haben sie ausgesprochen. Sie wollen den Platz jetzt verteidigen und wollen wieder nach Europa. Also das ist ganz klar ausgegeben. Aber man geht schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, muss man schon sagen. Also wir hatten 10-12 Spiele mehr als die anderen, die nicht europäisch gekickt haben. Und das merkt man jetzt hinten raus. Wir haben viele Verletzte und spielen da in einer zusammengewürfelten Abwehr, sage ich mal, und das merkt man schon.
Ja, es ist gerade schon angesprochen, seit den vergangenen 3 Jahren da sehr konstant, auch in der oberen Tabellenhälfte mit dabei. Worauf führst du das zurück überhaupt? Also was macht denn Freiburg so konstant?
Ja, also natürlich zum einen muss man da Christian Streich nennen, der da seit 30 Jahren im Verein ist und der viele Spieler noch aus der A-Jugend kennt. Also Christian Günther zum Beispiel, mit dem hat er schon in der A-Jugend Pokal gewonnen. Das heißt, man kennt sich gut, das Vertrauen ist da. Es ist wahnsinnig ruhig beim SC, auch in der medialen Begleitung. Also man kann sich da aufs Wesentliche konzentrieren. Und wenn es halt mal läuft, dann läuft es. Man kennt es ja, läuft ja auch manchmal andersrum im Abstiegskampf. Wenn es dann eben nicht läuft, dann ja, hast du kein Glück, kommt noch Pech dazu, sagt man ja so schön. Und bei uns ist es gerade ein bisschen andersrum. Also wir haben jetzt auch ein paar Spiele gewonnen, die hätte man nicht gewinnen müssen oder jetzt eben gegen Mainz einen Unentschieden geholt. Das sind dann so die Sachen, dass wenn es läuft, aber sonst ist es einfach die Kontinuität beim SC, die Ruhe, die die Spieler haben und einfach auch die Eingespieltheit. Also es sind viele schon seit Jahren dabei und die kennen sich, die verstehen sich super und nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Platz und das merkt man schon, das ist eine richtige Einheit, eine Mannschaft und man hört nie jemand, der sich beschwert, weil er jetzt gerade nicht spielt oder so. Das wird alles wahrscheinlich intern besprochen, aber nach außen kommt da nichts und dann hat die Mannschaft Ruhe, die Trainer haben Ruhe und ich denke, das ist so das Erfolgsrezept vom SC.
Und das, obwohl, ja, zumindest die Wahrnehmung immer, ihr ja wesentliche Kräfte dann nach einer positiven Saison durchaus immer abgeben müsst. Ist das inzwischen anders bei euch oder ist das sozusagen immer noch Teil des Geschäftsmodells?
Ist natürlich noch Teil des Geschäftsmodells, aber es ist viel weniger geworden. Also ich erinnere mich noch an vor 5-6 Jahren, da wurden echt ja 5-6 Spieler abgegeben. Mittlerweile sind es so 1-2 pro Saison und die werden dann auch, wenn man transfermarkt.de glauben will, für ordentlich Kohle verkauft. Also da ist dann wirklich eben der Gewinn, davon lebt der SC auch, Ausbildungsverein als Stichwort. Aber es ist nicht mehr so krass wie früher. Also früher hat man da echt Sorge gehabt, ob die Mannschaft beisammen bleibt. Und mittlerweile ist da echt so ein starkes Gerüst. Und es gibt auch viele Spieler, die gesagt haben, sie wollen gar nicht mehr weg. Also zum Beispiel Matze Ginter, ehemaliger Nationalspieler, hat ganz klar gesagt, er will jetzt die nächsten Jahre hier sein. Und das hält wahrscheinlich dann auch andere, jüngere Spieler vielleicht noch da, weil sie dann was von ihm lernen können. Und da hat sich schon was gewandelt. Aber das war früher, stimme ich dir zu, wirklich beim SC so, dass da öfters mal der Ausverkauf im Sommer stattgefunden hat.
Mhm. Ja, und jetzt beginnt im Sommer ein ganz anderer Umbruch, nämlich Christian Streich hört auf. Also die Ära geht ja zu Ende und so weiter. Das große Lobhudeln wird wahrscheinlich noch beginnen. Ihr habt ja mit, als Nils Petersen, glaube ich, aufgehört hat, ne, ist er schon ordentlich hingelegt. Was macht er denn dann erst für den Streich, wenn der aufhört?
Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch noch nicht so viel, was die Fans und auch die aktive Fanszene da geplant hat. Aber so wie ich die Fans kenne, wird es ja auf jeden Fall was Besonderes. Ich bin gespannt, ob auch Streich irgendwas sagen wird oder ob er sich irgendwie besonders verabschieden wird, weil ich meine, es waren eben 30 Jahre im Verein und ich glaube 12 Jahre als Cheftrainer. Also es wird auf jeden Fall sehr emotional, der Abschied. Und man genießt jetzt auch gerade so ein bisschen die letzten Spiele mit ihm. Und ja, viele Fans, von denen ich jetzt weiß, auch aus dem Freundeskreis, gehen jetzt wirklich nochmal zu allen Auswärtsspielen, auch um Christian Streich eben nochmal an der Seitenlinie zu sehen, weil da schon eben eine Ära zu Ende geht.
Ist euch ein bisschen bang vor der Zukunft? Also habt ihr ein bisschen Schiss, so Streich hört auf, weil das ist ja, also kann man ja durchaus als Vater des Erfolges bezeichnen der letzten Jahre durchaus.
Ja, sicherlich. Auch wenn er immer gerne betont, dass es ein Trainerteam ist und das stimme ich auch zu, aber er ist natürlich schon das Aushängeschild vom SC und er lebt die Werte vor und verkörpert die auch authentisch und er hat aber eine ganz besondere Ansprache auch zur Mannschaft und einen besonderen Draht. Aber mit Julian Schuster, der kommt ja, der ist Verbindungstrainer aktuell und hat selber früher beim SC gespielt und war auch unter Streich Spieler und jetzt eben ja im Bereich Co-Trainer und Verbindungstrainer tätig und der kennt den Verein auch in- und auswendig und weiß, für was der SC steht, dass man da jetzt nicht irgendwelche Unsummen für Spieler ausgibt und sich dann verschuldet und alles auf eine Karte setzt, sondern dass einfach kontinuierlich weitergearbeitet wird und dass auch die Fußballschule eben wichtiger Stützpunkt ist für die erste Mannschaft und von daher ist mir da jetzt nicht bange. Aber die Phase, wo man nicht wusste, wer Trainer wird, so nachdem es bekannt geworden ist mit Streich, die war schon spannend in Freiburg. Jeder hat so gerätselt, wer wird. Das waren ja die verschiedensten Namen irgendwie mal so in der Presse zu lesen. Aber mit Schuster, finde ich, haben sie eigentlich die beste Lösung gefunden, die es gab oder die es gibt.
Ja, eine Freiburg-typische Lösung, würde ich mal sagen. Ist das etwas, was sozusagen ein lang angelegter Plan war? Also ich entwickle auch einen Trainer aus dem eigenen Nachwuchs, genauso wie ich einen Spieler entwickle, der dann irgendwann mal Cheftrainer wird. Ist das jetzt Zufall, dass das zu ihm passt?
Ich würde, also ich drin, was die Verantwortung dachte aber, es passt. Also für mich passt, aber ob das jetzt vor 8 Jahren schon geplant wurde, weiß ich nicht. Aber klar, er hat seine Lizenz gemacht, also irgendwie war schon ein Gedanke dahinter. Und in der Jugend funktioniert es ja auch so. Also es ist öfters so, dass die U15-Trainer dann U16-Trainer werden oder auch mal U19-Trainer in der Fußballschule. Von daher ja, kann man das schon so sehen. Aber wie das jetzt genau und seit wann das feststand, das weiß ich auch nicht. Ich glaube schon, dass man sich da jetzt wirklich erst Gedanken gemacht hat, als Streich dann endgültig gesagt hat, dass er nicht mehr verlängert.
Gut, also am Ende ist es ja eine durchaus legitime und auch wie gesagt eine typische Lösung, hätte ich jetzt fast gesagt, dass da jemand dann auch passt. Hätte mich jetzt auch nicht überrascht, wenn das da von langer Hand irgendwie vorbereitet gewesen ist, denn in der Branche wäre es ja jetzt auch nicht untypisch gewesen, da irgendwen jetzt zu holen, ne? Also dass man halt einfach nochmal einen namhaften, um dann halt auch den Namen Christian Streich sozusagen ein bisschen da in die Fußstapfen zu treten, während du jetzt so als namenloser Coach oder als Nachwuchscoach, die Fußspuren sind da schon sehr groß.
Die sind sehr groß, aber ich glaube, da liegt gerade die Chance drin, weil hätte man jetzt jemand geholt mit einem großen Namen, der würde immer verglichen werden mit Christian Streich. Und ich glaube, wenn du jetzt so, sage ich mal, No-Name bist, der noch keine Profimannschaft trainiert hat oder eigentlich noch gar keine Mannschaft, so wie es bei Julian Schuster ist, werden die Erwartungen nicht so hoch sein im Umfeld. Und ich glaube, das kann eigentlich nur ja, eine gute Voraussetzung sein. Das heißt, wenn man mal 2, 3 Spiele verliert, am Anfang wird es nicht unruhig in Freiburg, sondern ja, man weiß, dass in Ruhe und Kontinuität da eigentlich das Erfolgsrezept liegt. Und von daher sehe ich das als große Chance, aber klar, es kann immer nach hinten los.
Naja, bin ich mal gespannt, wie das mit den gestiegenen Ansprüchen sich dann verträgt. Ja, so, das ist immer ganz interessant, was dann auch mit dem Verein macht. Apropos machen, was macht denn der Streich jetzt? Hat er das irgendwie mal gesagt?
Er hat nicht gesagt, er weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Das hat er gesagt auf der Pressekonferenz, er weiß es nicht. Aber so wie ich ihn jetzt die letzten 12 Jahre auf den PKs und so weiter gehört habe, wird er schon also reisen, ein gutes Buch lesen, Fahrrad fahren, das sind so die Klassiker, die er gerne macht.
Bundespräsident halt werden.
Ja, ich glaube, das ist ihm zu stressig. Ich glaube, er braucht erstmal Pause jetzt nach dem ja, nervenaufreibenden Jahr.
Ja, ja. Obwohl ich immer den Eindruck hatte, er ist ja, also ich habe ihn ja früher immer auch bei mir im Blog und so Streichstielzchen getauft, ja, weil er ja also überall rumgehampelt ist, wenn er, ja, wenn man so ja möchte. So, da ist aber eine Menge Altersmilde dazugekommen, habe ich so in den letzten naja, so 2, 3 Jahren auch festgestellt. Oder es ist die Beruhigung, dass man tatsächlich auch mit einem eigentlicher Abstiegskandidat, und man hat ja immer für den Klassenerhalt gespielt in Freiburg, dass man mit so einer Mannschaft tatsächlich auch oben in der oberen Tabellenhälfte durchaus sich wiederfinden kann.
Ja, also ich glaube, es ist beides. Also Altersmilde zum einen, aber er hat auch mal gesagt, dass eben Abstiegskampf so quasi das Schlimmste ist, was es im Fußball gibt.
Wem sagst du das? Ja.
Genau, und wenn man oben mitspielt und so halbwegs entspannt ist, das merkt man ihm schon auch an, aber gegen Ende der Saison, da merkt man ihm dann schon auch immer die, ja, die vielen Monate Fußball an und jetzt mit dieser Doppelbelastung sowieso. Und ja, ist ganz interessant, was jetzt in den letzten Spielen so mein Empfinden war, dass er auch wirklich einfach mal so ein paar Minuten innegehalten hat und einfach nochmal so ein bisschen ja das Ganze genossen hat und viel reflektierter wirkte. Aber ja, ich meine, die typischen Medien suchen natürlich jetzt immer die Szenen raus, wo er ausgeflippt ist und wo er sich selber nicht so gerne drin sieht, sag ich mal.
Na ja, gut, sofern man 1:1 gegen Mainz an einem Sonntagabend genießen kann, ja, das ist so eine andere Frage. Ja, dann kommt jetzt am Samstag der VfL Wolfsburg in akuter Abstiegsnot immer noch unterwegs oder naja, akut, also zumindest so, dass wir uns noch nicht beruhigt zurücklehnen können. Was erwartest du für ein Spiel?
Also ich muss ja zugeben, wir haben mit die schlechteste Abwehr dieses Jahr, die meisten Gegentore, von daher denke ich mal, dass es ein paar Tore geben wird auf beiden Seiten. Es wird ein offenes Spiel, es wird, denke ich mal, ein umkämpftes Spiel, weil du hast gesagt, der VfL Wolfsburg ist noch ja schon noch ein bisschen dabei im Abstiegskampf, aber die können einiges klar machen im Dreier. Und ich denke, das wird die Motivation sein. Jetzt habt ihr ja auch 1-0 gewonnen gegen Bochum am letzten Wochenende. Das gibt ja auch mal Selbstbewusstsein. Aber ja, ich glaube, die Freiburger sind schon auch heiß genug, um jetzt diesen 7. Platz klar zu machen. Und wir sind zwar nicht so heimstark diese Saison, diese Rückrunde, muss man auch ehrlich sagen, haben noch nicht wirklich viele Punkte geholt. Aber ja, aus Freiburger Sicht hoffe ich auf einen knappen Sieg, aber es kann wirklich wieder in beide Richtungen gehen, ähnlich wie beim Mainz-Spiel.
Ja, also ich sag mal so, jeder Punkt hilft uns, ja, den nehmen wir gerne, was das angeht. Und wie gesagt, auswärts sind wir ja auch nicht besonders geküsst worden diese Saison, möchte ich mal sagen. Und da ist natürlich, wäre natürlich super, da einen Punkt mitzunehmen, beziehungsweise mit dem Dreier sollte man dann eigentlich aufgrund der Konstellation der anderen Teams dann eigentlich durch sein, egal was dann die letzten beiden Spieltage mehr oder weniger noch passiert. Aber ausruhen können wir uns darauf nicht. Umkämpftes Spiel hast du gesagt. Wen gibt es denn da, der da bei euch sozusagen, wenn du da auch herausnehmen wollen würdest, bei den ganzen Verletzten, der dann auch so eine Truppe dann mal führt? Also auf wen müssen wir auch besonders achten?
Also Gregoritsch, unser Stürmer, der ist wieder erstarkt. Der hatte einen schweren Start, ich glaube 8 oder 9 Spiele nicht getroffen und sich dann über die Europa League wieder Selbstbewusstsein geholt und trifft jetzt wieder regelmäßig. Dann haben wir über die Außen rechts Litsoan, ein quirliger Japaner, sage ich mal, der für ordentlich Tempo sorgt, viele Tore jetzt vorbereitet hat und auch selber geschossen hat. Das sind so die zwei auffälligsten. Zurückkommt auch Roland Schallei, der ja seit 2-3 Jahren sehr, sehr gut spielt, auch Offensivspieler. So, das sind so die entscheidenden, sage ich mal, nach vorne. Und ja, hinten haben wir halt mit Keitel wahrscheinlich in der zentralen Verteidigung und Gulde und Kübler. Eine 3 Abwehrkette, die ist jetzt fast schon wieder eingespielt über die letzten Tage oder Wochen, aber ist halt eigentlich nicht so vorgesehen gewesen. Also eigentlich war Lienhardt und Ginter, beide Nationalspieler, einer aus Österreich, einer aus Deutschland, vorgesehen in der Abwehrkette. Da merkt man schon ein bisschen die Abstimmungsprobleme ab und zu, aber ja.
Gut, also ich nehme mit, von Seiten des VfL Wolfsburg durchaus mutig sein und nach vorne spielen, weil wenn, habt ihr eine Schwäche auch hinten. So nach dem Motto, da könnten wir vielleicht, ja, wenn man ein bisschen mutig agiert, da auch auswärts und nicht nur auf Mauern setzt, in Anführungsstrichen, dann, ja, gucken wir mal, was Ralf Hasenhüttl bei euch da noch analysiert hat an Schwäche. Werden wir dann sehen am Samstag und ich weiß nicht, bist du im Einsatz?
Ich bin nicht im Einsatz, ich bin Privater, aber...
Okay, privat ist auch schön, so soll es sein. Julian Limberger war das vom Blindenradio des SC Freiburg. Du darfst nochmal sagen, wie er richtig heißt.
Sportclub Live, das barrierefreie Fanradio
genau. SC Freiburg. Sportclub Live, genau. Könnt ihr euch dann auch nochmal zu Gemüte führen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich danke dir jedenfalls erstmal, dass du hier zu Gast gewesen bist im Wölferadio.
Ja, vielen Dank. Liebe Grüße.
Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.